wir reden hier über Dimensionen, dass es wirklich schwer ist, das Geld loszuwerden. Das, ansonsten würde Amazon immer noch keinen Profit machen, glaube ich.
So ein bisschen wie das Tinder für Match.com.
Falls sich das bewahrheitet, dann ein super Beispiel wieder für die Funktion von Shortsellern. Ich habe am 11. Januar das gekauft und seitdem sind die 113% im Plus.
Hallo zusammen, heute Folge 32 des Doppelgänger Tech Talk Podcast. Wieder mit meinem Co-Host Philipp Klöckner. Ich bin Philipp Klöckner und wir reden heute über alles, was letzte Woche so passiert ist. Erste Frage, Pip, was ist los? Wieso kann ich sonntags kein Essen mehr bestellen?
Ich nehme an, dass das am Ladschlügel liegt, am Ladenschlussgesetz in Deutschland. Das verteidigt ja erbitterlich den Sonntag gegen den Einzelhandel. Und daher darf man sich jetzt auch nicht trinke ich heute Wasser und Trockenbrot, weil ich nicht bei Gorillas ordern darf, leider.
Ja, ich habe gedacht, es wäre vielleicht, weil die Nachfrage so groß ist, weil die ja in Amsterdam auch sofort wieder aufgehört haben. Dann habe ich gedacht, es ist vielleicht, weil das Wetter nicht so gut ist, wobei in Hamburg es aktuell noch keinen Schneesturm gibt. Es ist nur ein bisschen windig und ein bisschen kalt. Und habe dann gedacht, kein Problem, wenn Gorillas nicht kann, dann kann bestimmt Flink. Aber Flink hat heute auch zu. Und ich krieg schon böse Nachrichten, warum man jetzt kein Essen bestellen kann.
Zubereitetes Essen darfst du ja noch bestellen. Das heißt, das wäre eigentlich die Lösung. Man muss, also entweder müssen wir einen Bahnhof ziehen oder ein Espresso mitliefern, oder da ist die Frage, was als zubereitetes Essen gilt. Oder eine Tankstelle betreiben. Dann darf man vielleicht auch. Das sind.
Ja, ich finde, das Gesetz sollte sich ändern. Vor allem in einer Zeit, in der man eh nicht mehr weiß, wann Sonntag ist.
Verschärfen? Bist du für Verschärfen?
Auf keinen Fall. Aber ich meine, also in den letzten 6 Monaten, wenn wir diesen Podcast nicht jeden Sonntag aufnehmen würden, würde ich überhaupt nicht wissen, wann Sonntag ist.
Ja, ich glaube so,
auch. Du musst eh jeden Tag auf die Kinder aufpassen. Du musst eh jeden Tag irgendwie managen mit allen. Du hast eh keinen Rhythmus mehr. Dann kann man den Sonntag auch streichen, meines Erachtens.
Ja, also es gibt, nach meinem Verständnis gibt es drei Parteien, die das regelmäßig versuchen zu verhindern, dass man sonntags aufmacht. Das eine sind die Gewerkschaften, die Kirchen natürlich, die den Sonntag heilig lassen wollen. Und teilweise auch die Handelsverbände oder Wirtschaftskammern, vor allen Dingen in Österreich, mit der Begründung lustigerweise, dass die Innenstadt dadurch einen unfairen Vorteil behält. Also können sie nicht entscheiden, ob man die Innenstadt jetzt per Paketsteuern retten soll. Aber den verkaufsoffenen Sonntag will man dann auch nicht, weil das die Leute zu sehr in die touristischen Lage und Innenstädte ziehen würden und die in der grünen Wiese und die Mall um die Ecke nicht genug profitiert davon. Und die Gewerkschaften argumentieren, die sagen, dass die Lage des trotz Lockerungen in dem Gesetz, also so ein bisschen wurde es ja schon gelockert auf 8 Uhr, auf 22 Uhr, teilweise 24 Uhr, je nach Bundesland, es hätte sich die Lage des stationären Einzelhandels dadurch nicht deutlich verbessert, ist das Argument. Die Frage ist, wo wäre der ohne die Öffnung gewesen natürlich? Und der Gesamteinzelhandel floriert ja eigentlich, sondern das Problem ist halt, dass der Onlinehandel wächst, weil er zu unter anderem den Vorteil hat, dass man da sonntags einkaufen kann. Und rate mal, was die umsatzstärksten Tage im Onlinehandel sind?
Sonntags und Regentage.
Genau. Ganz egal, ob du auf Amazon, Idealo, Zalando schaust, Sonntag ist immer nicht nur höchste Conversion Rate, auch höchste Traffic-Zahlen. Und das ist der, wenn du willst, unfaire Vorteil, den der Onlinehandel gerade hat. Der Offlinehandel und damit leider auch Gorillas und so weiter werden weiter gegeißelt, dass sie sonntags nicht aufmachen können. Und Verdi kann sich dann bald in irgendwie Vereinigte Gewerkschaften, Logistik und Lager umbenennen, wenn es so weitergeht, weil den Niedergang des Einzelhandels oder stationären Einzelhandels treibt es natürlich so nur voran. Und die Kirchen werden sich auch, also die Amazon-Fahrer, die mir die Pakete bringen, sehen nicht so aus, wenn die sonntags in die Kirche gehen, um das Mindeste zu sagen. Also das für die Kirchensteuer oder für die, wie sagt man den, wie heißt denn diese Basis? Erhebungsmenge? Sagt man das? Das Aufkommen der Kirchensteuer wird mit Sicherheit auch nicht steigen dadurch, dass der lokale Einzelhandel weiter benachteiligt wird durch die Sonntagsschließung. Naja, mal sehen. Vielleicht sollten sich die Familienunternehmen und die Innenstadtlobby mehr mit dem Ladenschlussgesetz beschäftigen, als mit der Paketsteuer oder der Plünderung des KfW-Rettungsfonds.
Es gab früher mal einen Online-Shop, so einen Joke-Shop, der hatte Mittagspause. Der hat so ein Rollo runtergemacht zur Mittagspause. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Nee, aber ist natürlich unheimlich fair.
Ich komme leider auch nicht mehr auf den Namen, aber ich weiß, dass wir uns den so vor 10, 12 Jahren manchmal angeguckt haben und bitterlich gelacht haben. Ich hätte noch ein paar andere Fragen für dich. Erste Frage, würdest du einen digitalen Briefkasten nehmen oder nutzt du sowas? Also anstatt die Post zu Hause zu bekommen und die Briefe stapeln zu lassen. Okay, du hast die ganzen Briefe, also ich würde davon ausgehen, dass du denen nicht vertraust.
Ich glaube, das wäre was für mich. Also prinzipiell Post so ein bisschen abschaffen, wegmachen wäre gut. Aber habe ich nicht, nee, sollte ich vielleicht mal machen.
Okay, dann nächste Frage.
Fairerweise wird es dann genauso wie meine E-Mail-Inbox enden wahrscheinlich. Und das ist nicht zwangsläufig das bessere System als mein Postkasten. Da bin ich mir nicht so sicher.
Und dann nächste Frage. Hast du dir angeguckt, wie viel Aktien der neue CEO von Amazon hat?
Nee, erzähl mal.
Rate mal. Also wie reich ist Jeff Bezos und wie viel Aktien hat der? Weißt du das?
Jeff Bezos müsste 100 Millionen haben, wenn ich Kopf rechnen kann.
100 Millionen mehr, 120. Aktien?
Achso, nee, ist 1,6 wert, dann hat er nur 50 Millionen.
Okay, und jetzt mal angenommen,
Du sag doch mal die Lösung.
Ist egal, wie du es rechnest. Mal angenommen, du wärst bei Amazon, hättest dort angefangen 1997 als einer der 300 ersten Mitarbeiter, hättest dann AWS geleitet oder auch so ein bisschen miterfunden und wirst jetzt CEO. Was denkst du, wie viel Aktien du hast?
Ja, nicht so viel, aber lass mich erstmal, ich rechne mal falsch gerade. Also die Firma ist 1,6 Billionen wert und eine Aktie kostet 3,5. Das heißt, Bezos müsste 500 Millionen haben. 400 Millionen oder so. So rund. Den neuen stelle ich auf jeden Fall.
Gut, aber das war nicht die Frage. So, was
du weißt du, es nicht. Du weißt es auch nicht.
Ich rechne es gar nicht aus. Ich kann dir nur sagen, wie viel Aktien er hat und wie viel das im Prozent zu Jeff Bezos ist. Aber ich bräuchte von dir erstmal, du müsstest einmal kurz raten.
Also Jeff Bezos hat rund 10%. So kommt man ja auf sein, ein bisschen mehr. Okay. Der hat 12%. Das war das, was ich vorhin gerechnet habe. Also Bezos hat 12%. Dann hat der Typ 0,5%.
Nee, er hat 81.500 Shares. Und das macht dann, wo steht's hier?
Müssen so
200 irgendwas Millionen, 250 Millionen, kann das sein?
Ja, besser als ein Schlag im Nacken.
Das, also ich glaube, der ist er aktuell noch damit noch reicher oder weniger reich als der CEO von GameStop?
Der ist ja wieder brutal verarmt, falls er nicht im richtigen Zeitpunkt verkauft hat, aber das ist als Insider nicht ganz so einfach. Wobei, das könnte sich noch rausstellen, wenn das gefeilt wurde. Es hat so einen kleinen Verzug normalerweise. Damit ist er jetzt, glaube ich, Status jetzt wieder reicher als der GameStop-CMO. Lange niemand mehr gehört, der mir ins Gesicht gerieben hat, wie viele Millionen er gemacht hat mit GameStop. Scheint doch. Aber das erklärst du mir gleich nochmal, wie Reddit uns alle blöd hat aussehen lassen.
Ja, und allerletzte Frage ist, glaubst du, Mark Zuckerberg wird Clubhouse kopieren oder er nicht?
Er muss ja eigentlich, oder? Also kann er sich leisten, das nicht zu machen? Das Freche ist, dass er ja wirklich an einem Talk teilgenommen hat letzte Woche. Und seine Produkttante läuft da ja schon ewig rum. Also nach meinem Gefühl fände ich es total schäbig, da Talks zu geben und dann irgendwie 2 Wochen später das Produkt nachzumachen. Aber das heißt nicht, dass ich ihm nicht zutrauen würde. Also
sag so als ehemaliger Rocket-Mitarbeiter. Wie habt ihr damals eure Inspiration bekommen?
Glaubt nicht, dass mal ein Online-Shop oder ein Airbnb mit sowas wie Audio-Drop-In. Also das war auch eine der dümmeren Ideen von Rocket, die haben ja einen Pinterest-Klon gebaut, was überhaupt keinen Sinn macht, weil das mega global ist, wo es überhaupt keinen Grund gibt, lokale Klons zu haben. Bei E-Commerce oder einem Classified-Marketplatz, den hat niemand erfunden, würde ich behaupten. Und das lokal nachzubauen und besser zu exekutieren, ist ein valides Modell und hat sich ja auch gezeigt.
Ja.
Und wie gesagt, Airbnb hat das Modell selber, hat ein Non-Profit-Modell geklaut und selber monetarisiert und kopiert auch. Da finde ich, besteht kein Anspruch auf Exklusivität des Modells und sowieso.
Ja, ich habe mich gefragt, ob es irgendeine Bedeutung hat, dass Marc Andreessen noch im Board ist bei Facebook als Investor von Clubhouse Und dann habe ich gesehen, dass Andreessen Horowitz auch in Instagram, VidAI und Oculus investiert war, die ja alle an Facebook verkauft haben. Und habe dann überlegt, ob kaufen dürfen sie es wahrscheinlich aktuell nicht, also Facebook. Und
die Frage ist auch, wo ist Andreessen Horowitz nicht investiert?
Was, ja, aber investiert und in einem Board ist ja nochmal ein bisschen.
Aber es scheint ja nicht so, als wenn das Board viel Einfluss auf Facebook hätte.
Also. Das stimmt auch wieder. Was haben wir noch für Themen? Ich habe die Tage gelernt, dass du und Scott Galloway einen gleichen Fehler gemacht habt. Magst du mir erklären, welchen?
Ja, du musst mir erklären, welchen. Ich gegenüber jeden Zweifel haben.
Ich habe nur ein kurzes YouTube-Video gesehen, dass er ausgeflippt ist und über die Reddit GameStop Story gerantet hat und meint, dass die jungen Leute nicht so viel vor Robinhood sitzen sollten, sondern eher ihre Freundschaften pflegen. Ich finde es immer noch sehr viel PR auf seinen Public, also auf sein anderes Thema, in dem er jetzt auch immer erwähnt, dass er da investiert ist. Mit Rückblick auf die Woche hat er wahrscheinlich recht, dass viele Leute viel Geld verloren haben.
Genau, also sagst du eigentlich nur, dass wir beide recht hatten. Das meintest du mit einem Fehler gemacht, dass wir beide wieder recht hatten. Wenn das der Fehler ist, mit dem lebe ich schon den Rest meines Lebens. Also von daher.
Ja, gab es auch einen anderen Fehler, den du einstehen möchtest?
Ja, da kommen wir später drauf, wenn wir über Amazon, Google reden. Da kann ich gern Fehler eingestehen. Fehler machen ist ja auch nichts Schlimmes.
Also. Und ich habe mich gefragt, ob die Jungs von und Mädchen von Wall Street Bets das Gleiche jetzt nochmal machen könnten, aber mit einer vernünftigen Bank oder mit einem vernünftigen Broker.
Du meinst doch, das können sie nicht nochmal machen, weil sie das Geld nicht mehr haben dafür. Das haben sie nämlich verloren dabei. Und das Jungs und Mädchen war ja einer der Vorwürfe an Scott Galloway, dass er fälschlicherweise gesagt hat, dass jetzt junge Männer da addicted werden zur Börse und mit ihren Dopaminkicks gespielt würde. Das wurde ihm dann, also du sprichst auf einen Kommentar in dem so Millennial-YouTube-Channel The Young Turks an, nehme ich an. Da wurde ihm vorgeworfen, also A, dass er sich über die Leute erhebt und ihnen versucht beizubringen, was sie besser mit ihrer Zeit machen sollten und dass das nur ein Ende kennt, was ich nach wie vor glaube und was sich, glaube ich, gezeigt hat. Und dass er es eben als junge Männer bezeichnet, die das hauptsächlich betrifft. Und das ist sicherlich eine Pauschalierung, aber auch eine vollkommen zutreffende. Ich weiß, du magst es nicht so, wenn man irgendwie aufgrund von Daten argumentiert, aber ich habe mal in SimilarWeb reingeschaut, 90% der Audience von Robinhood sind männlich. Ja. Und Reddit, 80% männliche Nutzer. In Wall Street Bets bestimmt nochmal deutlich drüber. Wenn du dir die Avatare anschaust oder die letzten Nutzer, die dann Boost bekommen haben oder so, wird dir auffallen, dass das entweder bestenfalls neutrale Namen sind oder männlichen. Wenn du da irgendwo mehr als 20% weibliche Nutzer findest, kannst du das gerne nochmal sagen. Plus, also obwohl du schon diese überwiegende Mehrheit männlicher Nutzer hast und Trade Republic auch über 90% laut SimilarWeb oder über 80 zumindest, weiß nicht genau aus dem Kopf. Dazu kommt noch, dass von den Nutzern Männer viel riskanter traden, viel öfter, viel riskanter. Frauen sind die deutlich besseren Anleger, um das ganz klar zu sagen, weil sie weniger handeln, langfristiger ansparen, investieren. Das heißt, dieses Problem auf junge männliche Nutzer zu reduzieren, halte ich für eine vollkommen zutreffende Verallgemeinerung. Mit wenigen Ausnahmen natürlich, aber ich glaube, das ist, wenn du das Phänomen vernünftig beschreiben willst, dann ist das, mir hat auch keine Freundin, Bekannte oder meine irgendwie 65-jährige Mutter geschrieben, dass sie ein Problem mit Wall Street Bets oder Trading hatte, sondern es sind junge Männer zwischen 24 und 35, manchmal 40, die das mit verursacht haben. Die sind größtenteils finanziell ungebildet, teilweise einfach nur gierig. Und von daher finde ich die Verallgemeinerung sozusagen, wenn man prinzipiell jetzt Pauschalierung nicht falsch findet, dann ist es eine zutreffende Pauschalierung zumindest. Von daher würde ich die Kritik zurückweisen. Und dass die Leute ihr Geld verloren haben. Also ich glaube, es haben ganz wenige Nutzer dabei viel Geld gewonnen. Bestimmt. Aber mich würde es wundern, wenn da viele Leute mit Gewinnen rausgegangen sind. Ich habe wenige mit Gewinnen protzen hören seit der letzten Woche. Also der Hintergrund ist, ich glaube, Höhepunkt war $450 GameStop. Sind jetzt runter, ich glaube 70 war mein letzter Stand, unter 70 teilweise. Ich weiß nicht, wo sie jetzt gerade stehen. Aber also haben fast 85% der Überbewertung schon abgebaut. Es wird weiter eher südlich gehen wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, ist höchstwahrscheinlich, dass die absolute Mehrheit, mehr als 80% der Nutzer dabei Geld verloren haben. Alles andere fände ich komisch. Und von daher sehe ich da jetzt nicht, wo der Fehler war. Also man kann sich gegen Pauschalierung insgesamt gern wenden, aber ich finde die Einschätzungen, die da getroffen worden sind, nach wie vor zutreffend, wird sie auch heute noch, und also mehr denn je, und das jetzt ist ja faktuell geworden. Vorher war es Mutmaßung, jetzt ist es faktuell richtig, dass da A, das nicht funktioniert hat langfristig, dass ganz andere Leute Geld gewonnen haben dabei, also dass die Hedgefonds ja auf beiden Seiten gespielt haben, dass die CEOs und Executives in der Firma viel Geld damit verdient hatten. Die einzige Frage ist so ein bisschen, warum konnte GameStop das nicht nutzen, um selber Geld zu raisen, um in den Anstieg hinein neue Aktien zu verkaufen? Da würde, also theoretisch muss, als CEO hast du fast die Verpflichtung, das zu tun. Wenn du glaubst, der Kurs ist überbewertet, musst du eigentlich Geld raisen, ansonsten machst du dich fast schuldig, weil du so ein Fiduciary Obligation hast, das zu tun. Also treuhändisch oder, wie sagt man, also als Verwalter anderer Leute Geld, musst du das Beste ja damit machen. Und der einzige Grund, den ich sehen kann, warum sie es nicht gemacht haben, ist, dass sie sich glauben, dass sie sich fast selbst strafbar gemacht hätten, wenn sie an dieser Stock Market Manipulation teilgenommen haben und davon profitiert hätten als Firma. Ansonsten hätten sie das versilbern müssen zum richtigen Zeitpunkt.
Meinst du nicht einfach, dass sie überfordert waren damit? Also, dass sie gar nicht so schnell damit gerechnet haben, das zu machen? Oder ist einer der Board-Member daran maßgeblich beteiligt?
Ja, aber stell dir mal vor, du hast eine Briefmarkensammlung und du weißt, die ist 10.000, alles zusammen ist 10.000 US-Dollar wert. Und dann kommt ein verrückter Onkel vorbei und sagt dir, er gibt dir für zwei Briefmarken 200.000 Euro. Dann würdest du ja auch erstmal ja sagen. Oder nicht? Also es ist ja, macht keinen Sinn, das nicht zu tun. Es ist sogar deine Verpflichtung eigentlich. Es sei denn, wie gesagt, du würdest die Strafe machen und vielleicht findet man das in den Netflix-Serien, die da entstehen, noch raus, was da der Hintergrund war. Aber das Einzige, was ich mir noch nicht erklären kann, ist, warum AMC hat das ja gemacht. Die haben sich fast entschuldet, indem die so einen Wandeldarlehen umgewandelt haben auf dem Kurs. Das war sehr schlau. Aber warum GameStop es nicht genutzt hat, ist die einzige Frage, die ich gerade noch habe. Ansonsten schien es so, dass wir mit allem oder mit vielem, was wir in der letzten Folge gesagt haben, recht gehabt haben. Achso, und das Spannende ist, letztes Mal haben wir darüber berichtet, dass Robinhood sich ganz spontan mal eine Milliarde borgen oder teilweise leihen, teilweise raisen musste von Bestandsinvestoren, um die Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Das war ja das Problem, ne? Also die Trader haben, es gab so viele neue Leute, die mit hochgehebelt gehandelt haben, dass sie das Collateral oder die Liquiditätssicherheitsverpflichtungen nicht leisten konnten an der Börse, sodass sie ganz schnell ganz viel Geld brauchten. Letztes Mal war klar, dass sie ganz kurzfristig 1 Milliarde geraced haben. Inzwischen ist klar, dass sie 2,4 Milliarden mehr noch, also insgesamt 3,4 Milliarden von Bestandsinvestoren geraced haben. Das sind Andreessen Horowitz wieder, Sequoia, Index, NIA, New Enterprise Associates. Und insgesamt hatte Robinhood bis jetzt nur 2,2 Milliarden geraced. Jetzt in dieser Notrunde 3,4 Milliarden, also 50% mehr, als sie in allen Jahren bisher geraced haben, innerhalb von 2-3 Tagen. Um da den Liquiditätsansprüchen gerecht zu werden. Und die Konditionen dieser Runde sind, also schon zeugen eher von einer Notfinanzierung, würde ich sagen. Also die Leute, die da, oder fast so eine Pay-to-Play-Runde eigentlich, die Leute, die da Geld reingeschmissen haben, haben einen Convertible Note unterschrieben, also ein Wandeldarlehen, wie man das oft in der Seed- oder Pre-Seed-Phase von Startups macht. Und die Bedingungen sind, dass bei einem möglichen IPO die Leute, die jetzt in diese 3,5 Milliarden eingezahlt haben, bekommen entweder ein 30% Discount, also eine garantierte Rendite von 30% Discount, ist dann eigentlich eine 50% garantierte Rendite auf das Geld, was sie da reingeschmissen haben, oder 30 Milliarden als Bewertung. Also die Convertible hat ein sogenanntes Cap bei 30 Milliarden. Und je nachdem, was von den beiden niedriger ist, darauf konvertiert dieses Wandeldarlehen. Das heißt, wenn der IPO bei 30 Milliarden liegt, dann kaufen sie sich für 21 Milliarden ein, weil sie diesen 30% Discount haben und haben damit auf die Bewertung von 21 Milliarden sofort eine 50% Upside. Also wenn du 30% günstiger kaufst, hast du fast irgendwie 45% Upside. Macht Sinn, ja, ne? Weil der Kurs an der Börse ist dann ja 30 Milliarden schon. Und würde es jetzt für 50 Milliarden an die Börse gehen, könnten Sie sagen, wir nehmen das niedrigere, in dem Fall die 30 Milliarden Bewertung, das Cap. Und dann haben Sie eine 40% Rendite. Ach so, das ist dann noch kleiner. Also gut, also wenn es noch höher wird, dann wird die Rendite noch höher. Ach nee, Quatsch. Ist kein 40% Discount. Also es ist ein 40% Discount, aber damit ist der die Rendite von 30 auf 50, 66, 67% Rendite, die sie am Börsentag hätten. Das heißt, extrem gute Kondition, solange du glaubst, dass es noch an die Börse geht. Und selbst im schlimmsten Fall, dadurch, dass du einen Discount hast, das konvertiert dann halt diese 3,5 Milliarden mit dem 30% Discount, konvertiert, als wären es 4,85 oder irgendwas so. Also rund 5 Milliarden wäre quasi die Summe, für die du Anteile kaufst. Das heißt, wenn es jetzt nur ein sehr schlechtes IPO gibt, werden alle anderen Teilnehmer inklusive der Gründer eigentlich compressed und sie halten den Mehrteil, die Mehrheit der Company, weil sie auf 5 Milliarden konvertieren, egal wie schlecht. Eventuell haben sie sogar noch eine mehrfache Liquiditätspräferenz darin, dann könnte es noch mehr werden und noch schlimmer für die anderen, bla bla bla. So, das heißt, das sind schon sehr, sehr schlechte Terms für die Founder, würde ich sagen. Sehr gute Terms für die VCs, die jetzt dann letztlich da sehr stark profitiert haben. Ich glaube aber, dass, ich habe ja letztes Mal die Prediction gemacht, dass die dieses Jahr nicht mehr an die Börse gehen können durch diesen Fuck-up. Das ist mit den Konditionen jetzt fast sicher, dass sie damit nicht dieses Jahr an die Börse gehen werden. Weil, stell dir vor, wie so ein dieses S1-Filing aussehen würde bei Robinhood. Die haben natürlich ein brutales Userwachstum gehabt jetzt im Januar. Das sieht erstmal ganz toll aus. Aber ich würde behaupten, viele dieser User sind an Tag 1 oder in Woche 1 komplett verbrannt. Also die haben ja ihr Geld sofort verloren. Das heißt, entweder musst du jetzt hoffen, dass sie nach und nach doch noch wieder Kleingeld raufschieben, aber die meisten von den neuen Nutzern haben wahrscheinlich, also wenn, die sind ja wegen GameStop dahin gekommen. Das heißt, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit haben sie einen Großteil ihres Gelds verloren. Und das motiviert dich nicht, morgen nochmal neues Geld reinzutun. In der Regel sein, du bist wirklich dumm. Oder du hast auch, dann lernst du über die Zeit wieder, wie man ordentlich investiert, aber das wird dauern, bis die wieder in Anführungsstrichen gute Trader werden. Plus, von den bisherigen Kohorten, die vielleicht gut aussahen, da haben sie ja einzelne zumindest konvertiert in diesen Wahnsinn. Das heißt, von Leuten, die bisher vernünftig angelegt haben oder zumindest mit, also vielleicht risikoreich, aber nicht komplett überhebelt, von denen haben sie jetzt welche verbrannt. Also die haben dann alles verkauft, ist stattdessen in GameStop gesteckt und ihr Geld verloren. Das heißt, von ihren besten Kohorten sind welche kaputt gegangen. Dann ein gewisser Teil der Nutzer wird gekündigt haben, weil sie einfach enttäuscht sind, wie das alles gelaufen ist. Das hat man ja gesehen, dass da die Kündigungen eingerasselt sind und bei anderen Brokern die Accounts geschrieben worden sind auf einmal. Das heißt, sie haben ein paar der Kunden, die vielleicht noch Geld haben, sogar verloren. Ja, also du hast, die neuen Kohorten haben eine unheimlich schlechte Qualität. Du hast einige deiner besten Kohorten verbrannt, weil sie jetzt ihr Geld verloren haben. Andere haben gekündigt. Und die wirklich Geld gemacht haben, wenn die halbwegs smart sind und das, wenn man bei dem Ding gewonnen hat, ist man einigermaßen smart, glaube ich. Dann bleibt man, glaube ich, nicht bei Robinhood, sondern wechselt allein mit der Erfahrung jetzt, wechselt man dann zum vernünftigen Broker, irgendwie zu Charles Schwab oder E-Trade oder TD Ameritrade oder so. Das heißt, das S1-Filing oder die Kohortenansicht würde wie ein komplettes Trainwreck, also wie ein Zugunfall, da gibt es kein gutes deutsches Wort für, aber es sieht wie hingerotzt und hingeschissen aus wahrscheinlich, wenn du auf die Kohorten rausschauen würdest. Ich wüsste nicht, wie ich das darstellen soll, um damit im nächsten Jahr public zu gehen. Also du kannst diesen Einmaleffekt irgendwie rausrechnen und sagen, weil das ein Einmaleffekt ist, nehmen wir den raus. Das löst aber nicht das Problem, dass andere Leute gekündigt haben oder dass Bestandskohorten ihr Geld verbrannt haben. Ich glaube, die Firma ist da, also kannst dann über einen Mega-Spec, du musst die Mutter aller Specs bauen und dann kannst du die vielleicht für 20 Milliarden an die Börse nehmen. Dann gewinnen aber sehr stark diese Investoren, die zuletzt dann die Founder compressen oder deren Anteile quasi über die Liquiditätspräferenz und den Discount kaputt machen, wenn du unter 40 Milliarden online gehen, ist es eigentlich schon für die Founder nicht mehr das geilste Geschäft. Insgesamt total lose-lose alles.
Ist denn nicht die einzige Lösung, die Founder rauszunehmen? Also man hat auf Clubhouse, gab es ja ein legendäres Interview mit Elon Musk und Vlad, dem CEO, ich würde mal sagen, das Interview ist nicht so gut gelaufen, weil Elon immer wieder die gleichen Fragen gestellt hat und eigentlich keine richtigen Antworten bekommen hat. Bisschen ähnlich wie die Thematik, die wir vorher besprochen haben in einem Podcast, dass man jetzt vielleicht nicht mehr den ein oder anderen Journalisten braucht, sondern dass die Leute unter sich harte Fragen auf Clubhouse stellen. So richtig gut hat er sich, glaube ich, nicht angestellt in den letzten Wochen. Kann es nicht sein, dass die Investoren den jetzt auch einfach versuchen rauszudrücken und das dann nochmal sauber zu machen? Oder bleibt es einfach eine Lead-Generierungsmaschine für die anderen Broker? So ein bisschen wie das Tinder für Match.com.
Also das Zweite würde ich so unterschreiben, dass du, also ich glaube, dass die meisten Nutzer sich früher später zu einem, in Anführungsstrichen, vernünftigen Broker entwickeln würden. Zu dem Founder, die Investoren haben das ja die ganze Zeit mitgetragen. Also die hätten das alles genauso vorweg. Also die haben dieses Modell ja zusammengebaut letztlich. Und ich finde schon, dass man fairerweise sagen muss, dass das irgendwie ein Black Swan Event war, mit dem du nicht 100% rechnen konntest. Aber es war auch sozusagen, es war zumindest konstruierbar. Also das, es war nicht komplett unmöglich. Und dass das Modell sozusagen eine schwache Seite hat, da finde ich schon, dass das absehbar war. Dass es dann so gekommen ist, hat bestimmt niemand geahnt. Aber deswegen sollte man vielleicht das Stress testen, solche Modelle. Deswegen sind Banken und sowas ja auch ein bisschen strenger reguliert normalerweise, damit man solche Sachen auch vorwegnehmen kann. Aber ich fände es unehrlich, wenn da das Board jetzt die Founder rausschmeißt. Also die Founder haben genauso viel Schuld daran wie alle anderen, die das im Board sich als super Modell haben verkaufen lassen, Ewigkeiten. Apropos Elon, der hat ja, also die sind ja alle anscheinend, also der, da weiß man ja gar nicht, ob der selber Stocks gekauft hat oder die nur promotet hat. Aber nachdem sich die Wogen so ein bisschen geglättet haben, beziehungsweise alle ihr Geld verloren haben, hat er dann ja Donnerstag 2 Uhr morgens Dogecoin getweetet. Oder Dogecoin ist the people's crypto oder irgendwie so einen pseudosozialistischen Spruch wieder, worauf er dann die Marktkapitalisierung dieses Schwachsinns Kryptocoin auf irgendwie 8 Milliarden Dollar oder so hochgejubelt hat, wo es zwischendurch 70-80% auch wieder hochging. Und dazu muss man sagen, kennst du die Geschichte von Dogecoin? Also er ist aus dem Meme, weißt du, was ein Shiba-Hund ist? Das sind diese...
Nee, aber ich glaube, das war ein Funcoin, oder? War das nicht einer von denen?
Eine Parodie. Es war eine Parodie auf Bitcoin, weil, ich meine, du kannst so Coins ja super einfach bauen. Und als Parodie hat man halt diesen Meme-Hund. Doge ist dieser Meme-Hund, dieser Shiba, diese chinesischen Hunde, die jetzt alle Leute sich gerade kaufen, weil die so knuffig aussehen. Und dieser Hund ist zum Meme geworden. Und daraufhin hat man einfach das so benannt. Und das ist so eine wenigen Währungen, wo außer ein bisschen Fundraising und so wirklich überhaupt kein realer Nutzen dahinter steht. Also eine noch leerere Kryptowährung gibt es, glaube ich, nicht oder weniger. Und ausgerechnet, die haben jetzt dann wieder alle promoted. Naja, aber das haben wir letztes Mal schon gesagt, was wir davon halten.
Unglaublich. Und was ist noch so passiert? Ich lese hier gerade Clover Health und Shamath. Was ist denn da? Da gab es noch mal einen Spec, den wir uns kurz angeguckt haben und ich meine, wir fanden das nicht so interessant.
Genau, du meinst, für dich klang da, du hast relativ klar gesagt, für dich klingt das nach Betrug. Das war, ist eine sehr schnell wachsende Krankenversicherung in den USA. Oder, ja, doch. Health Insurance Venture. Also wir hatten uns beide in verschiedenen Episoden schon sehr skeptisch geäußert. Ich eher zu dem generellen Vorgehen von Shamath, dass ich da viel Hybris sehe und die Ausnutzung eines Halo-Effekts. Oder dass er nur noch 100.000 Follower vom Stock-Market-Con-Artist entfernt ist. Da kann man jetzt sagen, ich glaube, die 100.000 Follower hat er gewonnen und damit auch den Status, für mich persönlich zumindest. Und du meintest, Clover klingt für dich nach Betrug. Das kann man noch nicht sagen und es gilt auch sowieso die Unschuldsvermutung natürlich. Aber was Hindenburg Research jetzt raus... Weißt du, wer Hindenburg Research ist?
Nee, also der Name ist mir mittlerweile bekannt nach 32 Folgen. Aber wo, was haben die nochmal? Haben die diese Elektro-Sache da mit aufgedeckt?
Das war ja kein Elektro-Truck, sondern ein Schwerkraft-Powered Truck, der nur Berghänge runterfahren konnte.
Genau, aber, und nochmal zur Erklärung, dass also Elektrowagen, das Werbevideo wurde an einem Hang gedreht und dann wurde die Kamera so eingestellt oder das Video danach so bearbeitet, dass es aussieht, als ob der Truck eine gerade Linie gefahren ist.
Ich glaube, deswegen wurde es auch in der Wüste gemacht, weil hätten da Bäume gestanden, hätten die alle schräg gestanden auf dem Video. Deswegen mussten sie es in der Wüste machen, das Video. Genau, also Hindenburg Research ist ein Shortseller. In dem Fall jetzt auch wieder ein super Beispiel. Also falls sich das als bewahrheitet, dann ein super Beispiel wieder für die Funktion von Shortsellern. Und die haben unter anderem Nikola damals auf, wo ja relativ klar ist, dass das Fraud ist. Und das haben sie damals aufgedeckt. Und jetzt haben sie sich Clover genauer angeschaut. Das ist, wie gesagt, mit Shamath Padiyapatiyas Hefe public gegangen. Und da hat man jetzt rausgefunden, dass Chamath seinen Investoren in dem Speck verschwiegen hat, dass es die DOJ, Department of Justice, oder woher kam die Anfrage? Weiß nicht. Auf jeden Fall sozusagen gibt es ein Verfahren anscheinend, und wo schon Auskünfte eingeholt werden vom Department of Justice oder irgendeiner höheren Regierungsbehörde. Und das ist was man so im Falle eines normalen IPOs sicherlich seinen Investoren sagen würde. Wir haben ja ein paar Mal darauf hingewiesen, dass bei Specs es verschiedenste Vorteile gibt, wie dass man kostengünstig und besonders schnell kommt man an die Börse. Aber einer der Nachteile aus Investoren- oder Transparenzsicht ist, dass sozusagen die Transparenzanforderungen viel niedriger sind und insbesondere das S1-Filing nicht in der Form stattfindet oder die Due Diligence so ein bisschen geskippt wird oder deutlich einfacher verläuft. Und Chamath promotet seine Specs ja gern mit diesem One-Pager, wo so ein paar Stichpunkte drauf sind, warum er die Firma geil findet. Und hier hat er vergessen zu erwähnen, dass so ein Auskunftsverfahren gegen die Firma läuft, dass es so aussieht, als hätte einer der Gründer und CEOs viel Dreck am Stecken, also so ein untreuer Verdacht, dass er da mal so eine Krankenhausfirma geplündert hätte. Schon sehr kompliziert. Kann man alles nachlesen, verlinken wir vielleicht, oder hindenburgresearch.com/clover. Wir verlinken es auch gern. Genau, und dafür, dass Chamath immer so von seinem High Horse in seinen Podcast oder auf Twitter runterurteilt auf Sachen wie diesen GameStop oder auf Robin Hood, sieht es jetzt so aus, als wäre da eben selber auch nicht ganz sauber gewesen und hat elementare Bestandteile verschwiegen, als dieser Speck Clover Health an die Börse geholt hat. Wie gesagt, wird sich noch zeigen. Bis dahin gilt es als zweifelhaft, würde ich sagen. Also mein lang geschultes Bauchgefühl sagt mir, dass bei dem seit längerem was nicht so gut stimmt.
Oder ja, passt. Der hat ja noch ein ganzes Jahr, um zu zeigen, wie gut und wie erfolgreich er ist.
Wieso ein Jahr?
Ja, dann kommt auch wieder das Window-Dressing, dass man alles so erfolgreich gemacht hat, wenn das Jahr zu Ende geht.
Das war das übrigens das Erste, was er gepostet hat. Wie viel Prozent seine Anleger mit dir, also statt, er hat sich noch nicht einmal zu dem Vorwurf geäußert. Also es gab ja zwischendurch einen Podcast mit ihm auch, wo er es vorgezogen hat, irgendwelche NBA-Stars zu interviewen, statt irgendwas zu diesem Vorwurf zu sagen. Twitter war auch erstaunlich leer die letzten drei Tage. Aber was er gepostet hat, ist, dass die Anleger mit seinen Specs bisher irgendwie zweistellig Gewinne gemacht haben dieses Jahr, was auch stimmt, größtenteils. Das erklärt nur diese Frage nicht gut. Also und die Aktie ist so 12% runtergerauscht natürlich danach und würde dann vielleicht noch mehr verlieren, sollte sich das als wahr rausstellen. Was man auch noch erfahren hatte, ist, er hatte ja als Alternative, also als er über Robin Hood so runtergeurteilt hat, was die da alles verkackt hätten und warum das irgendwie Corporate Scumbags wären, hat er ja SoFi, wo er den Pipe geleitet hat, glaube ich, als Alternative empfohlen. Die wiederum besitzen ein Sechstel, also die verkaufen ihren Orderflow selber an Citadel, also den Hedgefund, der da immer im Gespräch war. Und ihnen gehört ein Sechstel von Apex, was wiederum die Clearingstelle ist, die Robin Hood versucht hat, dicht zu machen oder diese Kapitalanforderungen sehr schnell erhöht hat. Also ja, transparent ist das alles nicht 100%.
Okay, aber kannst du mir das nochmal erklären? Was bedeutet das genau? Also machen die das Gleiche wie Robin Hood oder sind die so in Konkurrenz, dass sie Robin Hood Steine in den Weg legen wollten?
Also beides, würde ich sagen. Also er hat ja behauptet, das Problem bei Robin Hood ist eben, dass sie zu nah an den Hedgefunds hängen und dass sie ihren Orderflow verkaufen und dass die Nutzer das Produkt sind. Nur bei dem Venture, was er als Alternative verkauft hat, passiert genau das Gleiche. Und zudem ist es auch noch ausgerechnet Citadel, dieser Riesen-Hedgefund, der da Melvin Capital auch dann gerettet hat. Und die Clearingstelle, die dieses Robin Hood-Problem mit ausgelöst hat, obwohl sie da auch nur ihren regulatorischen Ansprüchen gerecht geworden sind wahrscheinlich. Aber die ist in privater Hand und ein Sechstel davon gehört wiederum SoFi, diesem Venture. Das heißt, entweder hätte er es besser wissen müssen oder hat wieder sehr intransparent andere abgeurteilt.
Ja, ich meine, zweifacher Gewinn in einem Jahr, also oder in den letzten 5 Wochen ist ja nicht so schlecht.
Zweistellig, habe ich gesagt.
Zweistellig, ja.
Zweistellig Prozentzahl. Nee, nicht so gut wie du.
Ja, okay, könntest du vielleicht einmal kurz den Disclaimer erklären, bis du mir dann den ersten Doppelgängerorden überreichst?
Ich glaube, zur Strafe darfst du den Disclaimer heute selber mal einsprechen, weil es ja dein Tipp war, den wir jetzt gleich besprechen müssen, nehme ich an. Dürfen.
Okay, also alles, was wir hier in unserem kleinen, schönen Podcast, in dem sich zwei Philips unterhalten, hier besprechen, sind natürlich nur irgendwelche Ideen und ihr solltet auf keinen Fall irgendwelche Handlungen machen. Lest bitte unseren Disclaimer auf doppelgänger.io, damit ihr wisst, was ihr macht und was wir hier so machen. Wir haben Anfang des Jahres oder Ende des Jahres ein paar Predictions für dieses Jahr aufgeschrieben. Und dabei waren auch Aktien, also wir 2x-Aktien haben wir das genannt. Pip hat da 5 Aktien erwähnt und ich 2 zu einer. Ich wollte mich da eigentlich raushalten, aber ich wurde zu meinem Glück gezwungen. Und jetzt habe ich mir diese beiden Portfolios mal nachgebaut. Und zwar so, als ob man am 4. Januar 50.000 Euro in Herrn Glöckler investiert hätte oder 50.000 Euro in Herrn Klöckner. Und wenn ich jetzt hier gucke, Stand heute wäre es so, dass der Betrag von Pip Klöckner 55.130 Euro wären und bei mir 85.122. Was ist da los, Pip? Was ist passiert?
In deinem Depot liegt aber nur eine Aktie, oder? Oder ist noch zwei da drin?
Ich habe zwei. Fang mit A an. Ich habe ja keine Ahnung. Deswegen fange ich mit A an. Ich habe Agora und Apple.
Genau. Also diese. Also herzlichen Glückwunsch als allererstes zu dieser Outperformance. Und hast du die Aktie dann auch wirklich gekauft, wenn ich fragen darf?
Ja, aber natürlich in Bruchteil. Ich meine, der richtige Gewinner bist natürlich du, mein lieber Multimillionär.
Weil ich ja sozusagen auf dich, wider jeglichem Bauchgefühl, auf dich gehört habe und so ein bisschen Agora gekauft habe tatsächlich im Januar. Das ist übrigens gerade, ich habe heute nachgeschaut, ich habe am 11. Januar das gekauft und seitdem sind die 113% plus. Das heißt, dein Trüffelschwein-Nimbus trägst du auf jeden Fall für den Rest des Jahres, sofern die nicht wieder
mal gucken, wann es crasht.
Genau. Willst du noch mal kurz erklären, was Agora macht oder warum du die interessant fandest?
Naja, weil sie die Technik hinter Clubhouse machen. Das war zu dem Zeitpunkt, an dem wir über Clubhouse gesprochen haben, noch nicht so jedem klar. Und das wurde dann auch von einem Hörer, der auf Twitter gefragt worden ist, Andreas, noch mal gezeigt. Also der hat schön gezeigt, dass das über Agora der Traffic darüber kommt. Und man sieht halt, dass ja Clubhouse relativ gut skaliert, konstant hält, ein ähnliches Erlebnis wie bei Zoom. Man glaubt einfach dran. Und die Geschichte ist ja auch, also deswegen fand ich das auch so interessant, der Zoom-Gründer und der Agora-Gründer haben vor 20 Jahren gemeinsam bei WebEx gearbeitet und sich mit dem Thema, das jetzt durch Corona irgendwie gehypt ist, schon beschäftigt. Also dem Telefonieren über das Internet. Und es ist so ein bisschen das chinesische Twilio. Und wahrscheinlich ist das auch die größte Gefahr. Also es wird halt jetzt viel gehypt, weil man nicht in Clubhouse investieren kann, aber dann halt in den Spartenhersteller im Hintergrund. Und ich frage mich so ein bisschen, ob Clubhouse jetzt auch ein bisschen China-Probleme bekommt. Also wird Clubhouse in China verboten sein oder nicht genutzt?
Und das ist doch egal, oder? Ob die in China sind? Warum wäre das wichtig?
Na, es wäre für die Bewertung von Clubhouse, glaube ich, nochmal interessant. So, also werden sie die erste Firma, die auch in China genutzt werden darf? Oder auch in Dubai beispielsweise? Dubai hat ja, ich glaube, Skype oder so darf in Dubai nicht genutzt werden, weil man dann den Telefonprovider nicht nutzen würde oder so. Gefährliches Halbwissen, bitte Faktencheck per E-Mail an podcast@doppelgänger.io oder mittwochs in unserem Clubhouse-Talk. Ja, das sind so meine Fragen. Und was ich mich heute gefragt habe, ist, ob vielleicht Clubhouse einen Switch machen würde zu Twilio, um halt so ja national zu sein. Und ich hatte kurz überlegt, ob vielleicht Andreessen Horowitz auch in Twilio investiert hat, aber das war nicht der Fall. Aber dass man irgendwie schaut, also je nachdem, wie die Thematik politisch sich jetzt entwickelt in den kommenden Monaten, könnte es sein, dass Clubhouse nicht mehr so ein großer Kunde ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie ja eigentlich davon loskommen werden. Und der Grund, also Clubhouse war, glaube ich, ein Grund, warum die Aktie so hochgegangen ist. Aber das müsstest du mir technisch noch mal ein bisschen erklären. Es gab auch irgendwie 250 Millionen Fresh Cash. Also es gab irgendwie ein Class A Ordinary Shares. Was bedeutet das? Dass die
die haben das gemacht, was GameStop hätte machen sollen. Also die haben neues Geld geraced. Also die haben die jetzt angestiegene Bewertung genutzt, um sich dann Geld zu sichern, was prinzipiell recht. Das verwässert dich eigentlich als Aktionär, aber das ist schlau, sich das Geld zu sichern damit. Das heißt, die machen ja eigentlich schon einen kleinen Gewinn. Ich würde es so deuten. Die machen, sind eigentlich knapp profitabel sogar. Aber ich glaube, sie wachsen aggressiv. Und das, was du dann richtigerweise machen solltest, wenn deine Accounts so stark wachsen, ist, dass du nochmal nachinvestierst. Also du gehst nochmal freiwillig in die Nicht-Profitabilität, in die Verlust-Range und sagst, und diese 250 Millionen haben sich jetzt quasi als Kriegskasse gesichert, um bestimmt Kapital aufzubauen, um Sales aufzubauen, freiwillig nochmal Verluste zu machen, um dann aber schneller zu wachsen. Ich würde davon ausgehen, dass sie sehr schnell wachsen, dieses Quartal, durch stark getrieben von Clubhouse, aber auch durch die anderen. Ich habe mal unsere Lieblingsseite oder eine unserer Seiten, die wir oft anschauen, Build With, listet Agora noch nicht mal leider. Ich glaube, weil sie nicht so richtig einen Footprint im Code hinterlassen. Aber Similar Tech, womit man auch so eine Analyse machen kann, zeigt, welche Webseiten Agora benutzen. Und das sind die, die hier gelistet sind, sind fast nur Dating-Seiten, ganz ehrlich gesagt. Also aus Badoo, ShareChat, eHarmony, Parship, Hot or Not, Elite Partner, nochmal eHarmony und noch 140 andere Seiten. Das heißt, selbst mit der Abhängigkeit von Dating hätten sie immer ein gutes Q1, weil Q1 ist immer gut für Dating. Das heißt, da sollte mehr. Und was ich ja so schön fand an Agora, das war einer der Gründe, warum ich es spannend fand und mir spekulativ, also mit einem ganz kleinen Anteil ins Portfolio gelegt habe, ist, dass es so kein SaaS-Modell ist, sondern ein Consumption-based Modell. Also je mehr Leute Clubhouse benutzen, je mehr sie auf diesen Flirt-Plattformen oder Dating-Plattformen oder Matchmaking-Plattformen rumhängen, desto mehr verdient am Ende Agora daran. Das kann bei gewissen Modellen sehr spannend sein. Ich kann mir vorstellen, dass die auch irgendwie im Adult-Content viel, also irgendwelche Webcams machen. Damit darauf sollte man vorbereitet sein, dass das kommt. Und es gibt, glaube ich, die ganzen politischen Risiken, die du erwähnst. Ich würde mal fest damit rechnen, dass es in China, ich meine, der Vorteil könnte sein, dass es zur Hälfte in China sitzt. Also, dass sie deswegen tatsächlich beide Märkte bedienen können. Ansonsten würde ich eher damit rechnen, dass sie China aufgeben müssen und in der westlichen Welt reüssieren.
Aber wieso würden sie das machen? Aktuell haben sie ja mehr User oder verdienen sie mehr in China.
Ist das so?
Ja, ich meine, es ist 80% China-Markt.
70, also das können sich jetzt aber ändern. Ich bin mir relativ sicher, das wird sich ändern dieses Jahr oder dieses Quartal. Aber müsste man nochmal drauf schauen, auf jeden Fall.
Ja, ich warte darauf, dass man auf LinkedIn sieht, dass dort mehr drin ist. Also wann fangen die an, die Leute zu hiren, die eigentlich bei Twilio oder bei Salesforce oder bei Amazon oder so gearbeitet haben und also so wirklich auch auf Sales gehen. Bei Twilio beispielsweise sieht man das relativ gut. Da sind mehr und mehr Sales-Leute dazugekommen in den letzten Monaten. Auch in Deutschland wird da irgendwie versucht, mehr und mehr zu machen, beispielsweise für den Mittelstand. Und was man bei Agora nochmal sieht, die haben auch noch einen Zukauf gemacht. Die haben EasyMob gekauft. Das ist ein Instant Messaging API Service, auch für China. Also es hört sich mehr und mehr dazu an, dass sie so zu dem chinesischen Twilio werden. Und ich finde, von der Kommunikation ist es auch relativ ähnlich. So Developer first und schnell irgendwie was bauen können. Und ja, ich find beide Firmen spannend.
Sie haben VP Sales und Business Development, der in San Francisco Bay Area sitzt. Also sie versuchen auf jeden Fall auch unten EMEA Sales Typen auch in London. Aber muss man mal schauen, wo das jetzt am schnellsten wächst. Also die Aktie hat, also zu der Aktie, also sie machen 120 Millionen Umsatz letztes Jahr oder in den letzten 12 Monaten, sind aber schon 10 Milliarden wert. Das ist 80, also 120, 10 Milliarden kann man einfach rechnen, ist 80 mal Sales ungefähr. Das ist schon sportlich. Im Vergleich, Twilio hat 40 40-faches Sales Multiple, was auch schon sehr hoch ist. Aber Agora wächst natürlich noch deutlich schneller und war schon mal profitabel, was wiederum spannend macht. Aber wenn Twilio ist insgesamt 65 Milliarden wert, die Frage ist, wie viel Headroom gibst du jetzt einem Agora, wenn die jetzt schon 10 Milliarden wert sind? Das wird ja nicht so groß wie Twilio werden, oder doch? Und das andere ist, was ich als Twilio machen würde, ist, dass du jetzt das Dumping-Feature baust und sagst, das Produkt bauen wir mal nach mit wenig Marge, einfach um Agora so ein bisschen in der Wiege zu ersticken und das Kopfkissen ins Gesicht zu drücken. Weil die Gefahr, dass da jetzt wirklich ein zweites Twilio oder ein großer Competitor ranwächst, und die machen ja auch Video, die machen auch Messaging, also SMS-Bestätigung und so weiter. Eigentlich müsstest du jetzt das Kernprodukt Audio sehr günstig kopieren und dann dafür sorgen, dass du die Flagship-Kunden dann schnell wechseln. Und du hast ja das Argument, dass du halt nicht in China bist und so weiter. Wobei man sagen muss, die Infrastruktur liegt halt von Clubhouse zum Beispiel, liegt auf AWS. Kompliziert. Ich sehe halt nicht so viel Headroom. Vielleicht kann sich das mit Mühe und Not nochmal verdoppeln im nächsten Jahr. Es ist aber sehr ambitioniert und wie gesagt ein hochspekulatives Investment. Viel politisches Risiko, die Zahlen können auch komplett frisiert sein. Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit viel in Adult Content und so weiter verwickelt. Aber ich sehe jetzt nicht, dass ich das verfünffachen kann und so viel wert wird wie Twilio.
Also ich habe jetzt mein Geld verdoppelt. Soll ich jetzt einfach rausgehen und abhaken und sagen, so ist gut jetzt?
Ja, Felix Pauperes Spiritu, sagt man, glaube ich, aber das musst du jetzt nicht googeln. Wir bleiben bis zum Ende des Jahres dabei. Ich bei meinem komischen Depot, was du mir da gemacht hast, und du bei deinem Gewinner hier. Also ich
bin gespannt.
Es ist ja nicht nur ein Glückstreffer, es war deine Analyse, wenn man so will, dahinter macht ja total Sinn. Deswegen, ich würde das weiterfahren. Die Frage ist, und deswegen habe ich ja eben darüber so ein bisschen rumlamentiert, ist, ob man da auf 10 Milliarden Bewertung nochmal einsteigen will. Also ob man dem zutraut, dass das ein Twilio wird. Das ist komplizierter. Aber halten an deiner Stelle würde ich es jetzt halten. Ansonsten musst du ja auch sofort das Geld versteuern. Aber man sieht wieder, den Seinen gibt's der Herrgott im Schlafe. Herzlichen Glückwunsch zu dem Gewinn.
Ja, ich habe eigentlich erwartet, dass doch so ein Zitat kommt mit irgendeiner Uhr, die zweimal stehen bleibt oder so.
Nee, das, man merkt ja schon, ich suche mir neue Zitate dafür. Ach, übrigens eine Aktie, die auch gut zu dir gepasst hätte, wäre die mit dem Kürzel CMGR. Was sonst wofür steht?
Compounding Monthly Growth Rate. Ich kann dir sagen, dass das bei unserem Podcast 45% war.
Nicht ganz. Nee, weniger 20 oder so. Oder?
Was? Doch, von Dezember auf Januar auf jeden Fall.
Ach so, ja, genau. Für den einen Monat, ja. Genau. Normalerweise nutzt man das, um über mehrere Monate den Anstieg zu. Ja, herzlichen Glückwunsch auch dazu. Genau, aber es gibt eine Aktie, die das Bloomberg-Kürzel CMGR hatte. Und die heißt schlauerweise Clubhouse Media Group. Und die, also auch weil die mit diesem Audio-Netzwerk verwechselt wurde, hat auch, muss ich jetzt mal kurz nachgucken, wie stark die angestiegen ist, aber hat auf jeden Fall auch ordentlich zugelegt, weil jemand da wieder nicht wirklich sich dafür interessiert hat, was eigentlich dahinter steht. Aber die Clubhouse Media Group ist allein Freitag um 14% gestiegen und die ist noch gar nicht so lange online. Ist noch gar nicht so lange covered. Läuft auf jeden Fall auch gerade gut, aber vollkommen ohne Grund, weil es nichts mit der App Clubhouse zu tun hat. So, mehr reden wir heute auch nicht über Clubhouse. Erstmal. Sag mal, dann habe ich gesehen, du möchtest wieder unter die arbeitende Bevölkerung gehen und hast eine Bewerbung geschrieben diese Woche.
Ja, genau. Also ich bin seit Anfang Februar wieder für den Arbeitsmarkt zu haben und habe gedacht, nachdem uns in San Francisco keiner einen Danke-Tweet geschickt hat, dass ich mich einfach mal bei AZ bewerbe. Dort gab es eine Stelle, Growth Partner, und dann habe ich mal ein nettes Anschreiben geschrieben und einen kurzen Lebenslauf. 2 Tage später kam dann auch die Absage, also das Profil, ich muss noch ein bisschen mehr lernen. Profil war noch nicht gut genug.
Du hast eine Absage bekommen? Oder
ja, ist vollkommen in Ordnung, sehr dankend, und ich soll mich nochmal melden. Aber bei so Absagen fragt man sich ja immer, ob sie die Bewerbung überhaupt gelesen haben.
Wie, du sollst dich aber melden?
Geh davon aus.
Wann darfst du dich wieder melden?
Let's be sure to stay in touch. Richtig, ja. War es nicht gemeint. Aber sie haben dann nachher einen anderen Hire gemacht, der ja auch scheinbar ihnen ein bisschen mehr geholfen hat. Also ich kann das verstehen. Für mein Learning ist einfach, dass wir sind halt nur das kleine Deutschland und wir sind nicht so vernetzt, wie wir das immer denken. So, war eine interessante Erfahrung, was wir in dem Monat gemacht haben. Und mal schauen.
Sie haben jetzt einen Inder eingestellt. Also darauf kannst du es nicht schieben.
Nee, aber der ist ja, das ist ja sozusagen der Social-Guru. Der hat ja schon in jeder Social-Media-Firma gearbeitet und großen Content produziert und ich meine sogar auch das Intro gemacht. Also und er hat Elon Musk auf die Plattform bekommen und wahrscheinlich auch Mark Zuckerberg.
Ich habe einen alternativen Job für dich. Robin Hood sucht gespannt. Einen Krisen-PR-Manager. Das ist doch was. Du bist eher so der diplomatische Typ. Da geht's, also man soll schon ein paar Mal Shitstorms gemanagt haben. Und wäre das nicht was für dich? Krisen-PR für Robin Hood?
Na, ich glaube nicht. Auch da kommt dann wahrscheinlich jemand, der vorher Thank You for Smoking oder so geschaut und gelebt hat.
Kann sein. Die versuchen gerade schon sehr in ihren Kommunikationskanälen, also unter anderem dem Podcast, aber auch dem eigenen Blog, darauf hinzuweisen, dass sie ja schon immer Leute extrem gut mit finanzieller Bildung versorgen. An dem Tag nach diesem Eklat hat der Podcast gefühlt erstmal 180 Grad seine Ausrichtung geändert und hat sofort Black History Month erstmal gemacht. Und außerdem, glaube ich, die ersten 5 Minuten darüber geredet, wie sie seit 2 Jahren daran mitarbeiten, Leute besser über die Funktionsweise der Börse aufzuklären.
Aber am Produkt ändern sie trotzdem noch nichts, oder?
Nö, das bleibt so.
Ja, ich glaube, die Erfahrung in so einem Unternehmen, in dem du halt wächst und dann von heute auf morgen der Böse wirst und dann alles umdrehen musst, ist bestimmt nicht so einfach.
Ja.
Aber ja, ich würde lieber irgendwas, wie du so schön gesagt hast, Holz ins Feuer werfen, als versuchen, irgendwelche Brände zu löschen. Das habe ich mir auf jeden Fall versprochen für meinen nächsten Job. Also eher was aufbauen und was wächst, anstatt irgendwas an irgendwas zu arbeiten, in dem man irgendwie entweder nicht.
Dann wäre doch Förster.
Sinn finden. Ja, auch nicht schlecht.
mein Kaminholz ist alle. Und ich darf ja keins bestellen am Sonntag. Es ist Schneesturm -6 Grad draußen. Der Nachteil der Wohnung ist, dass es relativ kalt wird hier oben. Und ich habe kein Kaminholz mehr und darf keins bestellen. Naja. Muss frieren.
Was zahlst du nochmal auf dem Quadratmeter Miete?
Mietpreisbremse zahle ich.
Ja, siehst du, also dann kannst du auch meinetwegen auch frieren in deiner Luxuswohnung dort.
Na gut.
Du hast am letzten Podcast über Amazon eine Prediction gemacht, wie die Q4 Earnings sind. Ich hatte darauf getwittert, dass du Net Sales richtig predicted hast. Also da hast du 127 Milliarden gesagt, es waren 125. Operation Income und Earnings per Share lagst du ein bisschen daneben. Generell, bist du mit deiner Prediction happy?
Ich bin mit meiner Prediction verhalten happy. Mit dem, wie der Kurs darauf reagiert hat, bin ich überhaupt nicht happy, ehrlich gesagt. Aber das liegt ja vor allen Dingen daran, dass Jeff Bezos gleichzeitig zurückgetreten ist. Wobei ich sagen würde, dass er sich das dieses Quartal getraut hat, zurückzutreten, zeigt eigentlich, wie exorbitant gut die Zahlen waren. Weil also ein Großteil seines Vermögens liegt in Amazon und ich glaube, der hat ein großes Interesse daran, dass es Amazon gut geht. Und er hat ganz bewusst, glaube ich, eins der besten oder das beste Quartal ever, aber das ist ja fast immer, aber wirklich nochmal ein ausnahmslos gutes Quartal ausgesucht, um den Schritt zu machen, um der Firma und dem Kurs so wenig wie möglich zu schaden. Ich glaube, ohne das wäre der Kurs 8-12% hochgepoppt nach den Earnings. Durch den Schrecken hat Amazon jetzt aber 1-2% verloren, was ich nicht für rational halte, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass A zieht er sich ja nur auf so einen, ich glaube, Executive Chairman Posten zurück. Das heißt nicht, dass er die Firma komplett verlässt, sondern vielleicht auch, dass er irgendwie Raum für Visionen schafft. Ich kann mir vorstellen, dass, also entweder will er, also die nächste große Herausforderung für Amazon ist mit Sicherheit irgendwie Regulierung und so. Es läuft so offensichtlich gut und viel zu gut. Und sie müssen auch in neue Märkte rein. Und die größte Gefahr ist halt, dass es zerschlagen, reguliert, sonst was wird. Und entweder will er sich damit selber beschäftigen und nimmt sich deshalb die Zeit, das glaube ich aber nicht. Ich glaube eher, dass er einen CEO einstellt, der Blitzableiter für den Stress sein kann und der sozusagen, er selber möchte nicht gern vom Kongress setzen und das ist irgendwie nicht das Image, was du von dir selbst haben willst, glaube ich. Und schafft vielleicht auch Freiheit, wenn er da als Blitzableiter einen CEO einstellt, der dann eben diesen ganzen Müll machen muss, während er dann vielleicht weiter als Visionär an den größeren Plänen arbeiten kann. Und CEOs oder Senior Vice Presidents haben diese ganzen Abteilungen ja auch vorher schon gehabt. Ist ja nicht so, dass du AWS oder Amazon Consumer oder Prime alles als CEO steuern kannst, sondern die hatten auch vorher schon alle einen eigenen CEO, mehr oder weniger. Von daher sehe ich das, ich halte es für überschätzt und irrational, dass ich hatte relativ stark darauf gewettet, dass die Zahlen sehr positiv überraschen, was ich nach wie vor glaube, mit einer Ausnahme. Aber das ist dann kurzfristig noch nicht eingetreten, leider. Aber das ist wieder so ein typischer schwarzer Schwan auch gewesen. Wir haben ja vorher so ein bisschen drüber geredet, dass ich mir relativ sicher bin, also sagen nicht nur im Podcast, sondern auch privat. Und dann meinte ich noch so, immer wenn ich mir so sicher bin, habe ich entweder was übersehen oder geht irgendwas schief, weil es schien mir zu offensichtlich. Und der Kurs hat im letzten Quartal nicht stark genug angezogen, um die Lage abzubilden, finde ich. Deswegen war ich mir sicher, dass es irgendwie einen zweistelligen Anstieg geben könnte mit den überraschend guten Zahlen. Aber der Ausstieg oder scheinbare Ausstieg von Jeff Bezos hat dann eben mit Angst den positiven Effekt so ein bisschen aufgefressen.
Genau, es kam eine E-Mail rein von Milan, der hat gefragt, wie du bei deiner Prediction so an die Sache rangehst. Also was guckst du dir an? Was hast du für ein Excel-Sheet, mit dem du arbeitest? Wie machst du das? Welche Daten ziehst du dir? Und warum bist du auf einmal oder bist du dir so sicher, dass du damit richtig liegst?
Also sicher kann man sich nie sein, aber ich gucke in den Kaffeesatz hier. Ich habe natürlich schon so eine Art Excel-Tabelle. Das heißt, ich trage mir die Ergebnisse der oder die relevanten Zahlen der letzten irgendwie 12, 16 Quartale da ein. Dadurch weiß ich so grob die Richtung, also ich weiß vor allen Dingen, was die normale in Anführungsstrichen Wachstumsrate von einem Amazon ist. Ich sehe, was der typische Q4-Effekt ist. Also das ist ja das Weihnachtsquartal, das liegt immer deutlich stärker und dann versteht man dadurch halt auch die Saisonalität um das normale Wachstum. Und die einfachste Form eines Modells wäre, das immer einfach vorzuschreiben, also dass du eine Funktion drauflegst und sagst, lass den Computer sagen, womit er rechnet. Und das mache ich mehr oder weniger als Grundlage im Kopf und korrigiere das dann um extra Annahmen, die ich habe. Zum Beispiel wie der Black Friday war dieses Jahr im Q4, letztes Jahr im Q3. Das heißt, das Q3 war ein bisschen schwächer, als es eigentlich wäre und das Q4 wird ein bisschen stärker, als es eigentlich wird. Und das versuche ich dann, oder irgendwelche Restriktionen beim Fulfillment, beim Marketing, dass Amazon gerade nicht so viel ausgibt für Marketing wie sonst, sozusagen, was ich dann aus anderen Kanälen oder Quellen habe, baue ich dann so als Korrekturfaktor mit ein. Und dann komme ich auf ein Modell, wo am Ende dann eben das Income oder die Earnings per Share rauskommen als Endergebnis. Sozusagen meine Analyse. Aber ganz ähnlich macht das ein Analyst auch, glaube ich, vielleicht mit mehr Zahlen und am Ende noch mit so einer Discounted Cashflow-Rechnung dran, dass er wirklich versucht, ein Ziel, einen fairen Wert oder einen Zielwert für die Aktie herauszugeben. Wobei bei einem Tesla ja klar wird, dass das eben dann doch nicht so gemacht wird, sondern dass der Zielwert dann immer 15-20% über dem aktuellen Wert ist, weil es keine faire Bewertung für Tesla mehr gibt. So muss man sich das vorstellen. Ich kann ja mal wir können ja mal ein Postmortem machen der Zahlen vom letzten Mal. Also sagen, wo lag ich richtig, wo habe ich mich geirrt und warum habe ich mich geirrt? Sozusagen, daraus lernt man ja fürs nächste Mal, indem man seinen eigenen Fehler erkennt und dann das nächste Mal vielleicht besser macht. Also, die Total Net Sales, also was sie insgesamt verkaufen, habe ich auf 127 geschätzt. Sie waren 125,5. Also weniger als 1% daneben, schon ganz gut, aber da hast du mir auch den Punkt für gegeben. Das setzt sich wiederum zusammen aus den Net Product Sales. Das ist sozusagen alles, was sie verkaufen, und Net Service Sales. Dazu gehört der Third-Party-Umsatz, also Marktplatz-Umsatz, aber auch AWS, aber auch die Other Revenues, worauf wir auch nochmal kommen. Genau. Die habe ich mehr oder weniger die wollte ich nicht fortschreiben, sondern deutlich höher ansetzen, aufgrund verschiedenster Sachen. Also wir haben noch ein Corona-Sondereffekt. Wir haben diesen Black Friday-Effekt, dass der Cyber Monday ins vierte Quartal gerutscht ist und Black Friday. Wie, oder nur der Cyber Monday? Nee, wie heißt das denn? Der Prime Day. Oder welcher ist das, den Sie freigelegt haben? Weißt du das noch? Ich glaube, der Prime, aber was auch immer. Auf jeden Fall, der Verkaufsstärksttag wurde ins Q4 gelegt. Und außerdem hatten Sie diese Statistik herausgegeben, dass das Paketaufkommen 50% größer ist. Das haben Sie eigentlich nur so als PR-Nummer, um Personalgewinnung oder sowas zu machen, rausgegeben. Aber das war eine starke Indikation. Und man hat auch so ein bisschen aus dem Markt gehört, dass es ein sehr gutes Quartal war. Man hat vor allen Dingen bei anderen Retailern gehört, dass die Logistik komplett flach liegt, dass alles überfordert ist an Logistik. Ich habe ein paar Kunden und Kontakte, die gesagt haben, dass teilweise die Ware nicht mehr aus der Fabrik oder aus dem Lager abgeholt wurde zum Versenden. Also nicht nur, dass die letzte Meile überlastet ist, sondern dass DHL und UPS die Pakete nicht mal mehr sozusagen in die Lieferstrecke einziehen konnte und nicht abholen konnten rechtzeitig. So, das alles sind sozusagen Indikatoren dafür, dass es ein deutlich überdurchschnittliches Quartal war. Deswegen hatte ich das irgendwie mit 42% Wachstum angesetzt und es wurden dann nur 40,6. Bisschen weniger. Das ist, glaube ich, schon, weil es Restriktionen gab bei Logistik und weil teilweise Amazon sich im Einkauf auf Essential, also das die Net Product Sales, das ist ja auch, was sie selber verkaufen. Und sie haben sich teilweise selber begrenzt, indem sie sich entweder auf essentielle Waren konzentriert haben und sich da anscheinend so ein bisschen ins Wachstum selber reingeschnitten haben. Ich behaupte, sie könnten dann schneller wachsen. Und es scheint auch strategisch so zu sein, dass sie wollen, dass der Marktplatz und die Werbeeinnahmen schneller wachsen als das eigene Retail-Geschäft. Genau, die Net-Service-Sales hatte ich mit 55 Milliarden angegeben. Die waren bei 54,5, also auch genau unter 1% Fehlermarge. Finde ich auch noch okay. Und so ergibt sich dann ja das halbwegs richtige Total Net Sales. Wo ich mich stark geirrt habe, sind die Cost of Sales. Die habe ich mit 77, also ist der Wareneinsatz, wenn man so will, ne? Beim, was der Retailer selber einkauft unter anderem. Die habe ich mit 77,5 geschätzt. Die sind dann bei über 79 Milliarden rausgekommen. Das heißt, dass sie weniger Rohmarge hatten. Das kann daran liegen, dass sie teurer eingekauft haben. Dafür würde sprechen, dass teilweise die Zulieferer oder die Hersteller auch überlastet, also bestimmte Hersteller waren ausverkauft. Das würde dann dafür sorgen, dass die Rabattierung und die, also dass Amazon selber auch teurer einkauft und dass, wenn sie das nicht 100% an Kunden weitergeben, leidet die Marge drunter. Das kann ein bisschen an den erhöhten Kosten in der, wobei das müsste unter Fulfillment dann landen, wenn es in der Logistik ist. Wie auch immer. Auf jeden Fall, das der Hauptfehler oder wo ich am meisten daneben lag, war die Cost of Sales. Also dass der Wareneinsatz deutlich höher war als gedacht. Da habe ich mit 61% gerechnet, also mit 39% Rohmarge und sie sind bei 63% rausgekommen. Ich glaube, es lag daran, dass viele Sachen einfach ausverkauft waren. Fulfillment war günstiger, als ich gedacht hatte. Da dachte ich ja, dass ich mich eventuell geirrt hatte. Ich hatte 19,5 Milliarden Fulfillment, also Logistikkosten, geschätzt. Die lagen aber nur bei 18,5. Was wahrscheinlich daran liegt, dass dieses Narrativ, dass das Fulfillment unheimlich teuer wird, weil sie es Corona-sicher machen, das hat ja überhaupt nicht gestimmt. Das haben ja viele geglaubt, dass da 5 Milliarden, oder das haben sie selber gesagt, dass sie da 5 Milliarden investieren pro Quartal, um das Corona-sicher zu machen. Ich glaube, das ist nicht passiert. Habe ich damals, glaube ich, mal vorgerechnet, warum das 5.000 Euro pro Mitarbeiter entspricht und dass ich nicht glaube, dass Amazon so viel Geld da deployen kann. Auf jeden Fall, die anteiligen Fulfillment-Kosten sind auf 26% gesunken. Ich habe die mit 27% angenommen. Als eine Mischung im Vorquartal waren sie 27,8. Normalerweise sind sie im Q4 besonders niedrig, was darauf hindeutet, dass es so einen Volumeneffekt gibt. Das heißt, je mehr Ware du verschickst, desto günstiger wird jedes verschickte Paket. Das macht Sinn, weil zwei Pakete auf dem gleichen Weg liegen und so weiter. Oder ja, die Sachen, du hast eine bessere Auslastung in der Logistik. Und da der Effekt ist jetzt voll durchgeschlagen, deswegen waren die wirklich sehr niedrig, die Fulfillment-Kosten. Sie haben ein bisschen mehr als in Technology und Content investiert. Dazu gehört wahrscheinlich die Filmrechte. Das macht Sinn. Das habe ich irgendwie um 400 Millionen umgeschätzt. Marketing haben sie ein bisschen mehr ausgegeben, als ich dachte. 7,4 Milliarden. Ich hatte 6,7 geschätzt. Sie haben langsam ihr Google Ad Spending wieder erhöht. Was gut für die Google-Ergebnisse war, auf die wir bestimmt auch noch kommen. Und das hat also leicht unterschätzt, aber nicht grob. Und der Rest sind dann so kleine, unwichtige Posten. Also und das Gesamtergebnis hatte ich ja sehr bullisch auf $19 geschätzt pro Aktie. Die Analystenschätzungen waren irgendwas 7,26 Dollar. Die sogenannten Flüsterschätzungen, also womit die Analysten rechnen, nachdem sie sich vorher schon auf was Falsches festgelegt hatten, waren so um die 10 Dollar. Und das, was ich als Resümee letztes Mal gesagt habe, ich war dann ja sehr verwirrt, dass die Analystenschätzungen nur bei 7,2 lagen, wenn ich bei 19 lag, und habe mich dann insofern korrigiert, dass ich sage, relativ sicher bin ich mir, dass es doppelt so viel ist wie die Schätzung, also so um die 14. Und da ist es ja auch rausgekommen. Von daher lag ich nicht, also ich war zu optimistisch, was selten passiert, aber zumindest die Aussage, dass es doppelt so hoch war wie die Analystenschätzung, die ist eingetroffen und deswegen hätte eigentlich das Ergebnis, also die Aktie sehr positiv reagieren müssen.
Und gab es irgendeinen Punkt, in dem Sie jetzt im letzten Quartal nochmal richtig groß Geld ausgegeben haben, damit Sie nicht so einen großen Income haben?
Nee, Sie haben eine meiner älteren Predictions, dass Sie gebrauchte Flugzeuge kaufen werden, weil die gerade rumstehen und Sie welche brauchen für Luftfracht. Das haben Sie gemacht, aber die liest man typischerweise. Das heißt, die schlagen eher als laufende Kosten durch und nicht als Einmalinvestment. Da haben Sie investiert, aber selbst das, wir reden hier über Dimensionen, dass es wirklich schwer ist, das Geld loszuwerden. Das, ansonsten würde Amazon immer noch keinen Profit machen, glaube ich. Aber es ist unmöglich, so viel Geld loszuwerden.
Also Sie haben da auch irgendeinen Green Fund oder sowas gemacht.
Ja, aber das waren auch 2 Milliarden. Das ist auch wieder so ein bisschen und über längere Zeit. Und, ja, genau. Und was dann noch spannend ist, Sekunde, ist die Aufteilung nach Geschäftsbereichen. Da hatte ich Online-Stores, also das ist ihr eigenes Retail-Geschäft, auf 68 geschätzt, ist bei 66,5 rausgekommen. Also habe ich überschätzt, dass der Fehler da ist, wie gesagt, dass sie selber als Retailer sich zumindest relativ gesehen zurückziehen. Also sie wachsen mit 45% im eigenen Retail, aber im Vergleich zum Marktplatz, den sie offensichtlich schneller wachsen lassen wollen oder können, wird der Retail-Anteil immer kleiner. Third-Party-Seller, also der Marktplatz, ist um 56,6% gewachsen im Vergleich, also nochmal 10% mehr als das eigene Retail-Geschäft. Auf 27 Milliarden, das hatte ich mit 28 geschätzt, auch größer. Physical Stores hatte ich auf 4 Milliarden geschätzt, ist auch bei 4 Milliarden gelandet. Das hatte ich ausnahmsweise richtig, aber das war relativ einfach, weil du einfach fortschreibst, dass es geschlossen ist, aber Whole Foods ein bisschen mehr verkauft für Weihnachten ist. Und die wirklich spannenden, also die zwei spannendsten Sachen finde ich eigentlich. AWS ist nur mit 28% gewachsen und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Aktie nicht ganz so gut reagiert hat, weil das Cloud-Geschäft natürlich einer der spannendsten Aspekte und einer der Hauptprofitbringer, 60% des Profits von Amazon kommen aus dem Cloud-Geschäft und das ist nur mit 28% gewachsen, obwohl es bei Google und bei Microsoft ja sehr dynamisch gewachsen ist, also sich beschleunigt hat, hat sich es bei Amazon weiter verlangsamt, seit Quartalen das langsamste Wachstum, 28%, natürlich auch auf dem höchsten Level, ne? Also es sind 13 Milliarden Umsatz, die AWS macht. Da sind die anderen noch lange nicht. Deswegen ist es natürlich viel schwerer, da noch schnell zu wachsen auf dem Level. Aber ich glaube, das hat den Leuten so ein bisschen Sorgenfalten gemacht, dass AWS nur noch in Anführungsstrichen 28% wächst, obwohl es hochprofitabel ist. Und das eigentlich Spannendste ist das sogenannte Other Revenue. Also es gibt Amazon unterteilt sein Revenue in Online-Stores. Das ist ihr eigenes Geschäft, Retail, wo sie selber Produkte verkaufen. Physical Stores, das ist ein paar Buchläden und Whole Foods. Die Third-Party Seller Services, das ist das Marktplatzgeschäft mit Händlern, die auf Amazon verkaufen und eventuell FBA wahrnehmen. Subscription Services, das ist Prime. Die liefen übrigens mit plus 35% auch ganz gut. Dann gibt's AWS und dann gibt's Other. Und hinter Other versteckt sich zum Großteil Amazon Media Services, also der Verkauf von Werbung innerhalb von Amazon. Und der Bereich ist um 66%, also ist der schnellst wachsende Bereich, ist um 66% auf fast 8 Milliarden US-Dollar gewachsen. Und das ist mehr Werbeeinnahmen bei Amazon, als Amazon selber an Werbung ausgibt. Sie haben 500 Millionen positives Werbebudget gemacht. Das heißt, was sie an Werbung einnehmen, finanziert ihre gesamten Marketingkosten und es bleiben noch 500 Millionen im Quartal übrig, gerade. Oder um es in Vergleich zu setzen zu Google und Facebook, das ist die Hälfte des Profites, die Google mit Werbung macht und 2/3 des Profits, das Facebook mit Werbung macht. Das ist insofern ein bisschen unfair, weil ich jetzt Umsatz mit Earnings, also Profit vergleiche, aber dem Werbeumsatz von Amazon stehen ja keine echten Kosten gegenüber. Also gegen das Marketing habe ich es ja gerade schon gerechnet, wenn man so will. Und das ist ja so eine Art Spillover- oder Kuppelprodukt. Also so wie die Schlacke im Rohofen, wo du Eisen produzierst und Hochofen, wo du Eisen produzierst und du hast außerdem Schlacke, die was wert ist, oder der Asphalt im Cracking-Prozess von Rohöl oder so. Das heißt, es fällt mehr. Also natürlich ist das ein strategisches Geschäft, was sie sehr bewusst aufbauen, aber es entfallen kaum extra Kosten. Ne? Du brauchst ein paar Entwickler und Produktmanager, die Werbung schlau platzieren und intelligent aussteuern. Du brauchst ein kleines Sales-Team, aber Amazon verkauft nicht sehr aggressiv die eigenen Produkte selber, weil die Leute das eigentlich gern von alleine wahrnehmen. Das heißt, ich finde das schon fair, da anzunehmen, dass ein wirklich Großteil dieses Umsatzes in 100% in EBIT übergeht. Und dann ist es
genau, es ist brutal. Gut für den Aktionär, aber es ist schlecht für den Kunden. Also ich persönlich finde die Werbung, also ich kaufe durch die Werbung getriggert eher schlechtere Produkte auf Amazon.
Ja, das würde ich so unterschreiben,
Die ich auch so dann wieder retourniere, was ja dann wiederum schlecht für Amazon ist.
Ja, wenn du die wirklich retournierst, ja. Ich mache das nicht so gern, aber wenn es so wäre, ja. Aber ich meine, das werden sie auch durchrechnen. Aber trotzdem ist, also AWS und dieses Werbegeschäft ist halt das, was brutal EBIT abwirft bei Amazon. Und was du aber auch siehst, ist, wir hatten ja gesagt, der Profit war, eine Sekunde, Operating Income ist 7 Milliarden. Das heißt, ohne diese Werbeumsätze würde Amazon immer noch Verlust machen. Also das Retail-Geschäft ist immer noch von AWS subventioniert eigentlich. Und sie würden noch Verlust machen, wenn es nicht diese Werbeeinnahmen gäbe und AWS letztlich. Aber wie gesagt, was ich am spannendsten finde, ist eigentlich, dass sie mehr Werbegelder einnehmen, als dass sie ausgeben. Und das ist es eigentlich, wenn du es so aus Publisher-Sicht sehen willst, ist es eigentlich ein Verlag, wo das Retail-Geschäft der Content ist oder das Inventar des Retail-Geschäftes ist der Content. Dagegen verkaufen sie Werbung und akquirieren Nutzer günstig. Und die zahlen außerdem noch die Prime-Gebühren. Dafür, dass sie da reingucken können und es schnell bekommen, wenn sie doch mal was kaufen.
Das perfekte Flywheel.
Ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel für Flywheels. Und was auch lustig ist, ist, dass sie dieses Advertising-Geschäft ja nicht mal als Advertising ausweisen. Also um den Ball flach zu halten, glaube ich, und sich nicht noch mehr Feinde zu machen, tun sie so, als wäre das nur ein Beiprodukt. Was tatsächlich, wie gesagt, vom Profit wahrscheinlich bei der Hälfte von Google und Facebook so ungefähr liegt, je nachdem, wie viel Kosten man dagegen rechnen möchte.
Spannend.
Und es wächst mit 66%, ne? Das darf man nicht vergessen. Also es ist, nächstes Jahr sind es halt nicht mehr 7 Millionen, sondern nicht mehr 8 Milliarden, sondern 14, 15 Milliarden wahrscheinlich. Oder ja, selbst 12 wäre riesig. Und ja.
Und du hast Amazon mit Google verglichen. Wie, da gab es auch Earnings letzte Woche?
Ja, das.
Da scheinst du ein bisschen überrascht geworden zu sein, oder?
Ja, ist auch Fall für ein Postmortem. Ich habe ja letztes Jahr gesagt, dass ich glaube, dass dass Google im Search-Bereich nicht mehr zweistellig wachsen wird. Das war so, oder ich habe mit der Einschränkung bis auf Corona Einmaleffekte vielleicht, aber langfristig bin ich da skeptisch für das Hauptgeschäftssuche. Das bin ich auch weiterhin, aber Google hat wirklich ein krass gutes Quartal hingelegt. Aktie hat auch plus 7%, glaube ich, reagiert und wahrscheinlich auch zu Recht kurzfristig. Die sind 24% insgesamt gewachsen beim Umsatz und beim Operating Income um 69%. Also brutal gesteigert. Teilweise durch Kosteneinsparungen auch den Gewinn gesteigert. Aber der Umsatz ist halt super dynamisch mit 24% gewachsen. Daraus kommen 17% aus der Suche, also im klassischen Suchgeschäft. 46% aus YouTube und 46%, das sind die Wachstumsraten von YouTube. YouTube wächst 46, die Cloud-Sparte wächst 46,5 und Search wächst 17%. So muss man es richtig sagen. Und dadurch ergibt sich das Gesamtwachstum von 24%. Also das langsame Search-Wachstum verwässert immer noch das dynamische YouTube- und Cloud-Geschäft. Und keiner kann sich so richtig erklären, warum dieses vierte Quartal jetzt so gut lief für Google. Also überraschend für alle. Welchen Fehler habe ich gemacht? Hast du einen Verdacht?
Meine einzige, nee, nicht wirklich. Ich glaube, dass sie wieder viel mehr Musik, also dass sie so ein bisschen die Airbnb-Geschichte erzählen und sagen, hier in Zukunft geht's bei Google wieder richtig los, weil alle, die in Urlaub gehen wollen, fangen bei Google an und da machen wir wieder richtig Umsatz.
Ja, aber das hilft. Und du meinst, dadurch machen sie mehr Einnahmen oder?
Nee, dadurch ist mehr Fantasie in der Aktie. Aber wieso die Aktie, also aber, ja, ich habe
die Einnahmen,
nur 5 Sekunden also die, Search gemacht.
Also aber die Travel-Einnahmen kommen vielleicht irgendwann wieder zurück, aber der Umsatz ist ja tatsächlich um 24% gestiegen. Also wenn du auf die Grafik schauen würdest, dann sieht es wirklich aus, als hätte es Corona nie gegeben und als hätte Google keine Wachstumsprobleme. Ich glaube, warum das so ist.
Aber vielleicht ist es tatsächlich schon Travel. Also wenn Amazon schon aufgemacht hat, wieso sollen die anderen, die jetzt in den letzten, also kann es nicht sein, dass sich ein paar Leute überlegt haben, sie geben, also Google ist ja eigentlich der einfachste Weg, als großes Unternehmen noch Kosten auszugeben am Ende des Jahres.
Ja, aber bist du gereist dieses Jahr?
Also nee, aber
noch minus 20%.
Wie viele Leute kennst du in deinem Umfeld, die gerade richtig Lust haben, den Urlaub zu buchen, um ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen?
Ja, also so ein bisschen beginnt das bestimmt. Also die Travel-Umsätze sind noch nicht mehr ganz so schwach wie in den
Genau, und dann hast du noch, glaube ich, noch einen anderen Punkt. Du hast unheimlich viele Firmen, die letztes Jahr unheimlich viel Geld gespart haben. Also ich habe von Bekannten gehört, die dadurch, dass keine Messen mehr besucht werden wurden und keine Reisekosten und alles, dass einfach, ja, man zwar 5% weniger Umsatz gemacht hat, aber man 50-60% weniger Kosten. Und ich kann mir schon vorstellen,
das ist ja schlecht für Werbung. Das ist ja normalerweise schlecht für Werbung. Also Googles Geschäft ist ja Werbung. Und wenn Leute Geld sparen wollen, dann sparen sie an der Werbung in der Regel. Also gerade wenn man
keine. Was denkst du, wie viele Leute denken, sie müssen am Ende des Quartals noch Geld ausgeben, damit sie fürs nächste Jahr noch ein bisschen Budget haben?
Ach so, das kann sein, Budgeteffekte. Ja, das ist ein guter Punkt. Also, dass man im Q4 nochmal raushaut, damit das Budget nicht gekürzt wird für nächstes
genau.
Jahr.
Genau, und dann kaufst du einfach nochmal einen komplett bescheuerten, überteuerten Spot bei YouTube, einfach nur um rauszuhauen.
Ja, das macht Sinn. Das wird mit Sicherheit teilweise passiert sein. Das rechtfertigt nicht den ganzen Effekt, aber es ist ein Teil, glaube ich, tatsächlich.
Das ist das Einzige, was mir erklären könnte. Der Rest.
Ja. Der andere Teil ist, glaube ich, relativ einfach, aber eben so einfach, dass ich ihn dann übersehen habe. Nämlich, dass offline, also du hast halt diesen riesen Online-Boom, E-Commerce-Boom, insbesondere im Weihnachtsgeschäft. Offline war zu, offline gibt wenig Geld bei Google aus, online gibt viel Geld oder online zahlt immer die Google-Steuer letztlich. Also je mehr Online-Handel es gibt, desto mehr Umsatz landet bei Google. Und natürlich hat, also so wie Amazon floriert hat, profitiert natürlich auch Google vom Anstieg des E-Commerce insgesamt einfach. Also es ist, glaube ich, ein Einmaleffekt und das ist das Gefährliche. Ich könnte mir vorstellen, also man müsste jetzt schauen, wie die dahinterliegenden Effekte sich weiterentwickeln. Sollte es so eine Art Normalisierung geben, dann könnte man eventuell dagegen wetten. Ich glaube tatsächlich, dass es sozusagen die perfekte Verbindung von du hast, der Offline ist geschlossen, Online muss werben, Online muss abverkaufen, die Leute müssen aber auch Weihnachten was kaufen und Online war die einzige Möglichkeit. Und deswegen war Google dann, also sie haben im Retail, glaube ich, 40% Wachstum gehabt bei den Klicks. Und das ist spannender, es war wahrscheinlich das erste Mal seit langem wieder, dass die Klicks teurer geworden sind bei Google. Und zwar, weil die Nutzer so verzweifelt waren, dass sie online gekauft haben und die Conversion Rates dadurch höher gegangen sind, geworden sind wieder. Und das sieht man in den Facebook-Ergebnissen nämlich lustigerweise. Facebook hat ja auch reported und die weisen im Gegensatz zu Google. Also Google hat ja das Reporting des CPC-Preises eingestellt, weil man da sehr klar gesehen hat, dass der immer weiter verfällt und die Klicks immer billiger werden und weil sie einfach wertloser werden, weil sie durch mehr Leute geteilt werden. Und Facebook hat aber das erste Mal seit langem einen positiven CPC wieder gezeigt. Und ich denke, bei Google ist das Gleiche passiert, weil die Conversion besser geworden ist in den Shops, dadurch, dass Leute mehr online kaufen. Wenn die Conversion besser wird, werden die Gebote höher, steigt die Konkurrenz, steigen die Ad-Preise. Und dadurch hat Google wahrscheinlich die perfekte Kombination aus positivem Volumeneffekt gehabt, also mehr Volumen im Weihnachtsgeschäft und höheren Klickpreisen. Und dadurch konnte Search dann wieder 17% wachsen. Was ich glaube, es wird sich wieder normalisieren, Richtung 10% oder weniger. Das heißt, ich halte es weiterhin für einen Einmaleffekt. Diesen E-Commerce-Rückenwind, den hätte ich den sehen können, ja, hätte ich wissen müssen. Also sozusagen, das war mein Fehler, dass ich den nicht angenommen habe, dass E-Commerce so viel Rückenwind hat, dass es auch Google mit hochspielen würde. Aber von der strategischen Lage geht's Google, glaube ich, nicht besser. Deswegen bleibe ich langfristig skeptisch. Aber, und es ist auch, wir reden bestimmt gleich nochmal kurz über Pinterest und Snap, die profitieren relativ klar von dem gleichen Effekt. Nämlich, dass dadurch, dass online so groß wird, alles, was Online-Werbung macht, stark von dem E-Commerce-Spending, was jetzt vergrößert wird, profitiert. Also du hast 40% irgendwie Wachstum im E-Commerce gehabt dieses Jahr und teilweise bei Amazon, teilweise bei anderen. Und das macht diesen ganzen Kanal so groß, dass alle, die Werbung in dem Kanal verkaufen, stark mitwachsen. Das ist die einfache Erklärung, aber ich glaube, das ist die richtige.
Ich hätte noch zwei Punkte oder zwei Fragen an dich. Das eine ist, glaubst du, es gab doch irgendwie so eine Umstellung, von der du mal erzählt hast, die weniger Transparenz in Google gibt. Ob das ein Weg ist, um einfach die Margen zu ändern oder Zahlen zu ändern? Und das zweite ist, glaubst du, dass man dadurch, dass mehr Unerfahrene jetzt E-Commerce für sich erfunden oder gefunden haben, glaubst du, dass dadurch auch, also dass die neuen Shop-Betreiber, die neuen Webseitenbetreiber, dass die so einen Hebel haben, dass man das in den Zahlen sieht?
Also das mit denen, dass neue Kunden an den Marktplatz getreten sind, das glaube ich. Und die bieten am Anfang irrationaler, das macht Sinn. Das kann auch ein Effekt sein. Und die mangelnde die Steuerbarkeit und Transparenz nimmt immer ab. Und das führt im Zweifel auch dazu, dass die Konkurrenz in den Auktionen steigt und damit der CPC steigt. Also die Targeting-Optionen wurden gerade wieder schwammiger gemacht. Also es wird immer schwerer, exakt ein Keyword einzubuchen, ohne es jetzt zu sehr im Detail zu erklären. Aber das trägt alles dazu bei. Aber die Schwankungen sind jetzt, oder die positive Überraschung ist zu groß, dass es das erklären könnte. Das ist eher, was sie nutzen, um das generell positiv zu managen. Ich glaube, in dem Fall, ich halte diesen Budget-Effekt, den du genannt hast, für gar nicht so unwahrscheinlich. Und ich glaube, dass der E-Commerce-Boom einfach alles, was Online-Werbung macht, brutal trägt. Und das passt, wie gesagt, zu den guten Facebook-Zahlen, zu den guten Pinterest-Zahlen, zu den guten Snap-Zahlen, nur nicht zu Twitter, weil die Werbung ja verkacken. Aber
dann lass uns weiter durch die Earnings gehen. Lang und Schwarz, haben die auch Earnings gehabt?
Genau, das ist eine relativ kleine Firma, aber das ist der Börsenmarktplatz, der an und Market Maker, der an Trade Republic angeschlossen ist. War davor immer nur bekannt dadurch, dass sie vor- und nachbörslichen Handel in Deutschland ermöglichen. Ich glaube, von 7 bis 23 Uhr kannst du handeln, normalerweise nur von 9 bis 17 Uhr. Da kannst du aber ja von 7 bis 23 handeln. Und ist aber auch der Marktplatz, an den Trade Republic angeschlossen ist. Also die sogenannten Retail-Investoren in Deutschland. Und die haben für den Januar 2021, also diesen irren Monat gerade, eine Pressemitteilung gemacht mit Rekordjagd geht weiter. Das Vorquartal Q4 2020 war auch schon sehr gut. Aber im Januar haben sie bekannt gegeben, dass sie ein Handelsergebnis von 20 Millionen Euro gemacht haben, nach 3 Millionen im Vorjahr. Also sie haben fast versiebenfacht ihr Ergebnis im Januar. Was sozusagen bei Aktienhandel ist der Gewinn sehr stark volumenabhängig. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass sie ein Vielfaches des Volumens des Vorjahres gehabt haben. Und das wiederum sehr stark getrieben durch Trade Republic. Und Sekunde. Das Spannende ist, sie sagen selber, dass sie im Januar 6 Millionen Trades gesehen haben und 12 Milliarden Umsatz. Was heißt, dass der durchschnittliche Trade nur noch 2000 Euro groß ist. Was, würde ich sagen, für Börse relativ klein ist. Und du hast ja trotzdem noch die Leute, die irgendwie 50.000 Euro Trades machen. Oder die auch vielleicht sogar 100.000 Euro Trades machen. Das heißt, dass die Kunden, die über diese Apps traden, wahrscheinlich, also Orders deutlich unter 2.000 Euro dort abgeben. Und ich habe es mal verglichen, im Q4 2019 war die Durchschnittsorder bei Lang und Schwarz noch 5.200 Euro. Also 2,5 mal so groß. Das heißt, das wird schon deutlich verbessert. Und was aber auch spannend ist, ist, wenn du diese 6 Millionen Trades mit den 20 Millionen vergleichst, dann heißt, im Schnitt verdienen die immer noch mehr als 3 Euro an der Order. Also es ist auch ein ganz lohnendes Geschäft. Das sogenannte Free Retail Trading, Lang und Schwarz, die das da eben als Market Maker agieren und das ausführen oder die Kursstellung übernehmen und sich dann aus dem Spread bedienen, schaffen es damit immerhin noch 3 Euro pro Order zu verdienen, was ja nicht so schlecht ist. Und
Wahnsinn.
Dann haben sie aber gesagt, sie hätten sogar noch schneller wachsen können im Januar, weil leider wurde diese Entwicklung seitens der Lang- und Schwarz-Exchange durch technische Probleme eines Dienstleisters getrübt. Und das ist jetzt Spekulation, aber technische Probleme habe ich im Januar in Deutschland nur bei einer Trading-App gesehen. Und das Spannende ist, dass der Market Maker die als Dienstleister bezeichnet. So würdest du die Nahrungskette ja normalerweise nicht beschreiben. Also es kann auch ihr IT-Dienstleister gewesen sein, natürlich, aber sollte es eine App sein, dann wäre die Trading-App quasi der Trades-Anlieferer aus Sicht des Market Makers, was vielleicht auch ein bisschen die Machtverteilung an dem Markt oder das Selbstverständnis der Market Maker erklärt. Sollten sie damit eine Trading-App gemeint haben, die technische Probleme gehabt hat.
Interessant. Ja, ich habe immer gedacht, die Apps würden immer sagen, dass das Problem irgendwie hinten liegt.
Ja. Also vielleicht war es auch ein Dienstleister. Es kann auch ein Dienstleister, der hinter Lang und Schwarz liegt gewesen sein, natürlich. Aber Lang und Schwarz ist selber Market Maker und Börsen, der drittgrößte Börsenplatz nach Frankfurt und Stuttgart, nehme ich an. Von daher, ich wüsste jetzt nicht, wen die noch als Dienstleister hätten dahinter. Eigentlich kommt dahinter schon die Clearingstelle. Aber dann ist das schon mal nicht ganz fein, so eine Nachricht, so eine PR-Mitteilung rauszugeben und dann sozusagen den Dienstleister da zu blamen. Vielleicht aber auch gerade nicht so gute Stimmung dort. Genau, also aber was ich sagen wollte, ist exorbitante Ergebnisse. Und es gibt natürlich viele andere Online-Broker, irgendwie Flatex de Giro, die davon profitieren. Es gibt die Sino AG, ein Broker hält noch Anteile an Trade Republic. Ich glaube, es ist inzwischen unter 10%. Aber darüber kann man auch noch daran partizipieren. Große Gefahr dieser ganzen jetzt sehr stark florierenden Finanzdienstleister und Broker ist natürlich, dass sollte es einen Crash geben und ein Großteil der Accounts, so wie bei Robinhood geschehen, einfach ihr Geld verlieren oder auch aus dem Markt aussteigen, enttäuscht, dann geht es halt dieser Hebel genauso gut wieder abwärts und man hat dann eventuell sitzt auf hohen Kosten und das Börsenvolumen, was das finanziert, ist nicht mehr da, im schlimmsten Fall. Ansonsten laufen diese Bankaktien alle gerade sehr, oder Brokerage-Aktien alle gerade sehr, sehr gut.
Und du hattest eine Prediction für einen 2X-Kandidaten, die IG Group.
Jetzt muss ich da wieder gucken.
Bist du da auch noch bullish?
Ja, ich muss kurz schauen, wie die gelaufen sind. Ich nehme an, schlecht, wenn du mir schon das zweite Mal unter die Nase reibst.
Ja, ich gucke auch gerade, ich sehe -13%.
Ja, es kommt ungefähr hin. Also Anfang des Jahres waren sie bei 9,5, jetzt sind sie bei 8,8. Das ist jetzt noch kein so großer Verlust. Aber da ist die Wette, wie gesagt, A, habe ich das als spekulativen Kauf bezeichnet und vor dem Hintergrund finde ich es immer noch gut. Die sind extrem diesem Risiko, was ich gerade beschrieben habe, und unterlegen die extrem. Also wenn wir einen Börsencrash haben, wird es für die IG Group auch relativ schwer, weil dann ein Großteil der Leute, die Produkte nutzen, Geld verlieren. Sollte der Börsenwahn weiter anhalten und sollte ich recht haben, dass es einen Trend zum 24-Stunden-Handel gibt, dann wären sie einer der möglichen Profiteure. Wobei Robinhood natürlich jetzt, man kann gut in Frage stellen, ob das jetzt noch ein guter Trade ist, weil ob Robinhood jetzt noch die Schuspe hat, Richtung 24-Stunden-Handel zu gehen nach den derzeitigen Ereignissen, sind sie vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger. Von daher kann man das auch überdenken. Ich guck mal, ich habe die in meinem Hauptportfolio, glaube ich, eh nicht drin. Nee. Genau. Also es war ein kleiner Kauf damals, habe ich so auch bezeichnet immer. Ist ein sehr spekulativer Trade. So 100% überzeugt
bin ich nicht. Ob ich dieses Prediction-Spiel am Ende des Jahres gewinne.
Im Moment liegst du weit vorne. Glückwunsch.
Also, lass weitermachen. Eine Position, an die du nicht mehr glaubst, einfach aus dem Grund, dass wir nicht in die Charts kommen, Spotify. Die haben announced, wie viele Podcasts sie haben, und es sind über 2 Millionen. Also ich lag falsch. Ich habe gesagt, es gibt 2 Millionen Podcasts bis zum Ende des Jahres. Du hattest mir geschrieben 2,2.
Ich habe 2,5 gesagt, glaube ich. Ich habe so over-under haben wir gemacht, und ich habe gesagt deutlich drüber. Du dachtest, 2 Millionen ist, glaube ich, sehr ambitioniert, und ich meinte, ich glaube deutlich drüber.
Ja, und jetzt sieht so aus, als ob selbst Spotify nicht mehr daran glaubt, dass sie noch groß im Podcast-Game wachsen in den kommenden Monaten, weil ja jetzt selbst irgendwie Schleichwerbung im Fernsehen dafür gemacht wird.
Ja, letztes Mal hattest du mich noch dafür ausgelacht, als ich das vorsichtig kritisiert hatte. Ich glaube, nach der letzten Sendung ist es auf jeden Fall grenzwertig. Aber genau, Spotifys Problem haben wir schon.
Ist doch irgendwas Interessantes aus Shopify?
Du hast ja Shopify gesagt. Ah. Wir reden über Spotify.
Ja, sorry, Jan, musst du schneiden.
Ja. Also Spotify hat die Zahlen präsentiert, sind bei den Nutzern um 27% gewachsen, beim Revenue um nur 17%. Das ist relativ schwach. Das liegt ein bisschen daran, dass die neuen Nutzer entweder werbefinanziert sind, also keine Premium-Nutzer, oder aus Ländern kommen, wo sie nicht den vollen Preis bezahlen. Also in Indien oder Osteuropa ist das ein bisschen günstiger, das Spotify-Abo. Plus, dass die neuen Nutzer natürlich immer 30% erstmal an Apple bezahlen, wenn sie über Apple teilnehmen an Spotify. Deswegen wächst das Revenue nicht ganz so schnell. Und ansonsten ist das Problem halt, dass Spotify bisher immer 70% der Einnahmen an die Künstler auszahlen musste. Also es ist kein Problem, das ist natürlich das Mindeste, dass sie das tun, aber das macht es zu einem nur beschränkt guten Geschäftsmodell, wofür sie jetzt zwei richtige Maßnahmen getroffen haben. A, sie produzieren Content selber, also sie produzieren selber Podcasts, oder Idioten wie wir produzieren kostenlos Podcasts, die dann dort gehört werden. Und dem stehen weit, also da müssen sie halt nicht 70%, also das müssen sie entweder einmal vorfinanzieren und haben dann aber 100% der Werbeeinnahmen, oder es stehen halt gar keine Kosten gegenüber. Und da sieht dann der Operating Leverage deutlich besser aus. Also je mehr Nutzer du auf der Plattform hast und je mehr die höher die Werbepreise steigen, desto profitabler wird das, und du musst nicht mehr die 70% abdrücken. Und das andere, was sie gemacht haben, ist, dass sie den Verlagen oder Vertrieben der Musikbranche erlauben, freiwillig sich zu unterbieten. Also sagen, ich, mir reichen auch 60%, und dann sagt jemand anders, mir reichen auch 50% der Einnahmen, wenn ich dafür auf der Startseite stehe und öfter gespielt werde. Das heißt, was du da angezeigt bekommst, ist nicht nur von AI und deinen Hörgewohnheiten beeinflusst, sondern auch, wer sozusagen auf am meisten Geld verzichtet, um von dir durchgehört zu werden. Und das wiederum löst dir das Problem auch so ein bisschen mit, aber offensichtlich nicht schnell genug. Ich werde so ein bisschen skeptischer bei dem Podcast-Business. Das klang zwischendurch wie eine gute Lösung. Ich glaube schon, dass Clubhouse zumindest das Potenzial hat, das so ein bisschen anzugreifen. Nicht, dass Podcasts morgen weggehen. Also für mich bleibt Podcast auch unser Hauptmedium. Aber ich glaube, das klaut einfach Listening Time. Und Listening Time ist in dem Modell dann halt Werbezeit, die ich nicht auf Spotify Werbung höre. Plus, dass sie ihren Stars nicht erlauben können, woanders Werbung für die Podcasts zu machen. Also wir machen ja dann auf Clubhouse eben letztlich auch ein bisschen Werbung für diesen Podcast oder reden über den Podcast dort. Das Modell scheinen sie ja nicht so gut zu finden. Was so ein bisschen die Gefahr birgt, dass es der Boomer-Club wird und unter die Räder kommt, glaube ich. Was könnten die noch machen? Also ich glaube, es wäre schlau, wenn sie, also sie haben den Werbemarktplatz, der kommt noch als große Hoffnung, ne? Dass du als Podcast dich vermarkten lassen kannst von Spotify mit so einem Ad-Studio. Also die Werbetreibenden können Ad-Studio nutzen und dann sagen, ich möchte bei allen Podcasts, die Frauen zwischen 25 und 34 oft hören, kann ich die und die Werbung abspielen. Und die Podcast-Hosts können dann sagen, wir möchten die Daten einspielen. Da das aber programmatisch ist, oder ja, Real-Time-Advertising, spielt das natürlich viel weniger ein als selbst eingesprochene Werbung oder klassische Podcast-Werbung. Die sollte deutlich höher monetarisieren. Und was ich machen würde, wäre ich Spotify wäre, ich würde entweder die Podcast-Studios zwingen, Sprungmarken einzubauen, inklusive der Werbung. Also Skippable-Ads machen quasi. Daraufhin würden die Nutzer die Ads skippen und es wird deutlich teurer, die Werbung zu verkaufen. Oder wenn du es nicht schaffst, sie dazu zu zwingen, lässt du per AI automatisch Werbung erkennen. Das ist bei fremdeingesprochener Werbung, glaube ich, sehr einfach, weil die taucht ja dann in mehreren Podcasts auf. Wenn du das so einen Spot mehrfach siehst, dann kannst du einfach annehmen, der ist Werbung und du baust es dann, machst es skippable in der App. Und wenn nicht, müsstest du an den Patterns, nämlich wenn Dinge übersprungen werden, müsstest du auch erkennen können, dass das Werbung ist. Also sagen wir mal, jemand überspringt oder 20% der Hörer überspringen immer die gleichen 30 oder 60 Sekunden, dann würde ich sagen, das ist ein klares Zeichen dafür, dass da Werbung gelaufen ist. Und das
kannst genau. Oder ein Disclaimer.
Oder ein Disclaimer. Und das kannst du ja super automatisch erkennen mit Machine Learning. Und dann baust du da eine Sprungmarke ein für einen Hörer und so gewöhnst den schnell an, die Werbung zu überspielen. Und die Werbung, die Spotify selber einbaut, wird aber nicht skippable. Oder erst nach 5 Sekunden skippable, so wie bei YouTube. Und dann hast du sozusagen das Land, was dir gehört, durchregiert. Und also die Frage ist ja, warum sollen Podcast-Studios auf Spotify Geld verdienen, wo Spotify nichts dran verdient? Das kann aus Spotifys Sicht ja nicht keinen Sinn machen, langfristig. Und das wäre eigentlich so ein Weg, die Leute auf ihre eigene Werbeplattform so ein bisschen raufzuzwingen, glaube ich. Aber es birgt natürlich die Gefahr, dass die Podcast-Studios abwandern.
Ich bin immer skeptischer mit dem ganzen Medium, weil ich so das Gefühl habe, dass ich, also bist du happy mit dem Algorithmus von Spotify? Findest du neue Musik, die dir gefällt?
Selten, ab und an, so in dem im Daily, meinst du, oder wie heißt das, Weekly?
Oder ja, wo? Generell.
Ich höre das halt
also nicht. Hast du sehr viel positive Kundenerfahrungen mit Spotify?
Ich finde, die Podcast-Empfehlungen sind relativ gut. Ich finde diese Weekly, wie heißt denn das, Weekly Digest oder so, hat manchmal was dabei. Ist auf jeden Fall, was ich beim Kochen hören kann. Aber wie gesagt, es ist ja nicht nur davon getrieben, was gut ist, sondern auch, was besonders günstig abzuspielen ist.
Ja, ich glaube, es gibt bei den Kunden, die gut zahlen und die keine Werbung haben wollen, gibt es meines Erachtens bald wieder einen Trend, der dazu kommt, dass ich lieber dem Künstler mehr Geld gebe und mich mehr davon erholen lasse. Mir werden die Apps mittlerweile zu sehr, also Musik ist ja was zum Entspannen. Für mich auf jeden Fall. Oder zum Ablenken. Und ich möchte da wenige Überraschungen haben. Ich merke das jetzt bei einer anderen Musik-App. Da werde ich die ganze Zeit gezwungen, irgendwas anderes noch zu installieren oder zu machen oder sowas. Ich möchte einfach meinen Künstler finden und die Musik hören und am besten so schnell wie möglich. Und das geht mir mittlerweile mehr und mehr in den Apps verloren, dass ich eigentlich auf der Suche bin nach etwas Neuem. Und bei den Podcastern sehe ich es ähnlich, dass ich glaube, dass es da auch mehr und mehr einen Trend gibt, dass man halt vielleicht wenigere Hörerinnen hat, die aber dann dafür vielleicht was zahlen und eine größere Interaction. Und da, ja, also ich bin gespannt, wie der Markt generell, ich habe immer noch so eine Festplatte mit Musik und von den alten CDs, die ich mal rübergezogen habe. Und da.
Aber das kannst du doch sowohl auf Spotify als auch Apple Music genauso machen weiter. Also musst die Suggestions auch gar nicht nutzen. Du kannst auch hören, was du willst.
Ja, aber ich finde, ja, ich, keine Ahnung, mir gefallen die Apps nicht mehr. Aus irgendeinem Grund, weil ich zu viel Ablenkung habe zu anderen Sachen. Und ich möchte einfach so meinen kleinen, ruhigen Ort haben, der mir ein ähnliches Erlebnis gibt wie damals, als ich die Schallplatte auf den Spieler gelegt habe und abgetaucht bin.
Ja, also von der Bedienlogik finde ich Spotify auch nicht optimal, ehrlich gesagt. Aber du kannst ja total gezielt das machen, was du möchtest. Das kann man jetzt nicht unterstellen, dass das nicht möglich wäre.
Gut, wir haben noch drei weitere Earnings und dann wünschen wir euch alle eine schöne Woche. Peloton.
Wieder stark gewachsen, 128% auf das erste Mal über 1 Milliarde im Quartal, auf 1,06 Milliarden. Ist aber ein bisschen gesunken, ich glaube 6-7% runtergegangen. Vor allen Dingen, weil sie skeptisch, also wir haben ja immer betont, dass die Supply Constraints sind, also dass es einfach zu schwer ist, schnell genug Bikes zu bauen und die aus China herzubekommen. Im Moment hast du relativ hohe Wartezeiten auf die Bikes. Das ist ein Problem, was ihnen bewusst ist. Sie versuchen es ja durch Zukäufe schon zu verbessern. Und sie haben jetzt angekündigt, dass sie bis zu 100 Millionen in Luftfracht und Expedited Shipping, also beschleunigte Seefracht investieren werden, um das zu lösen. Also die Frage, daher zu fliegen, ist schon ordentlich teuer. Aber da das Subscription-Modell dahinter ja eigentlich das Spannende ist, macht es dann vielleicht eben doch Sinn, die Fahrräder oder einzelne Teile im Flugcontainer herzuholen, bevor man Leute dann wirklich wochenlang auf die Fahrräder warten lässt. Weil der Segweg dauert so oder so 3-4 Wochen wahrscheinlich, je nachdem, wo man es fährt, ob nach Europa oder in die USA. Und das Beschleunigen, dadurch sinkt die Marge auf dem Hardware-Produkt durch das teure Shipping. Aber du kommst früher in die Subscription-Logik. Und das ist eigentlich eine schlaue Investition. Warum das jetzt? Ich glaube, die Enttäuschung war eher, weil Peloton einfach schon so gut gelaufen ist vorher und die Zahlen halt großartig waren, aber auch nur großartig. Und selbst 130% Wachstum reichen dann eben nicht, wenn die sich hatten sich ja irgendwie im letzten Jahr vervier- oder verfünffacht. Muss ich mal gucken. Ist bei mir plus 413%, also verfünffacht. Und hat jetzt dann Wahnsinn. ein bisschen verloren mal wieder. Also ich würde es noch nicht als kritisch sehen, aber was man, glaube ich, nicht sieht, ist, wie sie noch schneller wachsen können, weil das eben an der Hardware scheitert gerade. Und der Anreiz, jetzt noch zusätzliche Hardware zu bauen, also eine Rudermaschine oder so einen vollen Heimtrainer, ist dann auch erstmal weg. Deswegen fehlt, glaube ich, so ein bisschen die Fantasie, sonst wirkt eher wie, die müssen jetzt erstmal operativ das überhaupt in den Griff bekommen.
Ja, und ich glaube immer noch, dass sobald die Sonne wieder scheint, keiner sich auf so ein Fahrrad setzen wird. Aber gut. Ja.
Achso, die User-Churn war übrigens weiterhin unter 1%, 0,76% oder so. Also die ist ganz leicht gestiegen und ich glaube, es liegt eher an den Neukunden, die jetzt enttäuscht waren. Da soll es ja Montagsfahrräder und sowas auch geben inzwischen. Aber die User-Churn sieht immer noch extrem gut aus. Ich habe immer noch
keinen. Aber die Churn kann doch gar nicht schlecht sein. Also die Churn geht ja nur schlecht in den ersten 4 Wochen, in denen du das Bike zurückgeben kannst und dann kannst du ja erst nach 2 Jahren churnen, oder?
Ja, selbst dann wäre das ja noch gut. Aber du kannst doch immer kündigen, oder nicht? Hast du einen 24-Monats-Vertrag?
Ich glaube, du hast einen 24-Monats-Vertrag.
Dann würden sie ja eine riesen Wand aufbauen, die irgendwann einbrechen könnte. Das müssen wir, kannst du ja noch
das
mal anschauen.
Das glaube ich, das wird auf jeden Fall passieren.
Gut. Dann schau dir das doch mal als Hausaufgabe bis zum nächsten Mal an, wie da die wie der Vertrag gestaltet ist. Weil das wäre dann ganz spannend, wann das erste Mal die Covid-Welle sozusagen die erste Kündigungschance hat. Dann könntest du ja darauf spekulieren, dass dann die Churn von 0,7% auf 2-3% hochgeht im Monat. Und das wäre dann schon mega spannend als Überraschung. Deswegen recherchiere das doch gerne mal für mich.
Mach ich, Chef. So, ganz schnell, Snap und Pinterest.
Letztlich gleiche Story, haben ihre Nutzer sehr stark gesteigert. Pinterest Revenue plus 76% rechnet damit, dass das ähnlich stark steigt weiter. Pinterest hat Aktie sehr positiv reagiert, ist 50 Milliarden wert, mehr als Twitter. Kannst du dir das vorstellen? Von der Relevanz ist ja was absolut anderes. Aber Pinterest ist dadurch, dass ich glaube auch sehr stark von diesem E-Commerce-Boom und Corona profitiert, wieder im Q4. Und der Average Revenue per User ist aber immer noch nur bei 1,5 Dollar. Das heißt, in den USA glaube ich schon so um die 5 Dollar, bisschen höher, international aber noch unter 1 Dollar. Und so ergibt sich dann die 1,5 und da ist aber schon noch gutes Potenzial, den Umsatz pro Nutzer zu steigern weltweit. Das ist, glaube ich, die Fantasie bei Pinterest. Ansonsten 50 Milliarden schon echt relevant. Snapchat ist 100 Milliarden schwer, 2 Twitters groß, macht bis 900 Millionen Revenue im Q4. Revenue per User ist bei 3,5 Dollar, hat eine Viertelmilliarde Nutzer ungefähr. Auch Riesenaufwand. Das wird so ein bisschen die spannende Wette wird, wenn diese Corona-Effekte wegbrechen, ob man dann, das ist übrigens ganz spannend, als ich mir Google und Facebook angeschaut habe, und Amazon, der Merkle-Report, den wir mehrmals erwähnt haben, von Merkle Inc., geschrieben Merkle, der kommt schon Ende Januar raus und da kriegt man ganz gute Indikatoren fürs Ad-Spend auf Google, Facebook und Amazon draus. Da hätte man viele Sachen relativ gut antizipieren können. Das stimmt nicht genau, aber es korreliert sehr stark. Und wenn man dort in einem der Quartale einen Rückgang sieht, dann ist das eventuell früher, als es am Aktienmarkt bekannt ist und dann könnte man die negative Überraschung traden. Bei Google bin ich mir relativ sicher, dass das und auch bei Snapchat und Pinterest eigentlich, dass wenn dieser E-Commerce-Boom weggeht, also wenn Revenge-Shopping, Revenge-Travel startet, sollte das passieren, aber das sehe ich jetzt noch nicht in der ersten Jahreshälfte, um das auch ganz klar zu sagen. Also wir reden frühestens November, die Ergebnisse im November rauskommen, darüber wahrscheinlich. Dann könnte es eine Überraschung geben bei den Online-werbefinanzierten Modellen.
Spannend. Wir werden berichten. So, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit, Pip. Haben wir schon einen Plan, was wir am Mittwoch in Clubhouse machen?
Nee, aber wir sind auf jeden Fall da um 9, wie immer.
Ja, ich würde sagen, wir machen zwei Sachen. Zum einen Faktencheck und zum anderen, falls irgendjemand nochmal eine Interviewfrage von Pip und mir gestellt bekommen möchte, kann er uns gerne eine E-Mail oder sie uns gerne eine E-Mail schreiben mit Link zum LinkedIn-Profil und vielleicht stellen wir dann noch eine oder zwei knifflige Fragen.
Machen wir so.
In diesem Sinne, habt eine schöne Woche und bis
spätestens Mittwoch. Vergiss die Hausaufgaben nicht.
Ja, Chef, schreib es ins Trello-Board.
Peloton-Vertragsbedingungen. Sehr gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.